Ich sag dir, Marco, das ist also die Jugend von heute ist einfach nur lost. Eben gerade vor unserem Podcast hatte ich einen Termin, da hat der Kunde, während ich mit ihm gesprochen habe, seinen Laptop aufgehabt und hat die Sachen in ChatGPT gecheckt, ob ich Quatsch erzähle. Live. Also der war so dreist, der hat noch nicht mal gewartet, bis er daheim war. Der hat es live gemacht. Ich bin auf dem Wochenmarkt groß geworden. Also ich konnte schon immer eins und das war halt eben reden. Das war jetzt nie das Thema. Und dann kam ja der nächste Gegner. Also wenn der Kunde der Gegner ist, ist der Mitarbeiter der Endgegner. Also ich track das ja, also ganz genau, ich kann es dir genau in Zahlen sagen. Wir haben bei meinem Beratungs-, also bei meinen Vertrieblern, haben wir 60% digital, 23% in der Kanzlei und 17% im Außendienst. Jetzt bin ich ja aber nicht nur Versicherungsvertreter aus Leidenschaft, sondern ich bin Unternehmer, ich bin Personaler, ich bin Marketing-Experte, so diese ganzen Dinge ja in einer Funktion, wie du ja kennst. Und weil da sind wir ehrlich zu uns selbst und auch ehrlich zum Kunden. Versicherung gibt es quasi an jeder Ecke, aber Service halt eben nicht. Insbesondere so, wie wir den leben.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl oder bewerten Sie ihn. Und bewerten Sie ihn. Aber kommen wir jetzt zum heutigen Gast, der laut seinen eigenen Aussagen war sein Vater ein typischer Selbstständiger, jonglierte mit Bargeld, aber schien nie genug zu sein, besonders wenn das Finanzamt anklopfte. Weswegen er sich schon früh entschied, sich für Geld zu interessieren und schon mit 10 Jahren einiges an Ersparnissen hatte. Außerdem entwickelte er sein eigenes Finanzmodell, verfolgte Ausgaben und überblickte sein Geld, was mich ja zu der Frage bringt, ob er auch schon als Kind beschlossen, in die Versicherungsbranche zu gehen. Was jetzt für die Versicherungsbranche nicht so normal wäre, und auch im Königsmacher-Podcast ist mir das nicht so oft aufgefallen. Das war auch schon einer der Gründe, warum ich ihn schon im letzten Jahr mal irgendwann einladen wollte. Ich habe mir das nämlich so notiert, wie ich es ihn gerade vorlese, hat irgendwie nicht, keine Ahnung, warum es nicht geklappt hat. Dann ist mir aber dieses Jahr schon wieder aufgefallen. Und zwar neulich ist es irgendwie im April, muss ich sagen. Da las ich bei ihm in einem Posting unter anderem dann: Willst du wissen, was Premium bedeutet? Und ich dachte mir so: Ja, das will ich wissen. Ich will wissen, was für ihn Premium bedeutet. Und ich will auch mal echtes mit dem Inhaber der erfolgreichsten Versicherungsagentur der SV Sparkassenversicherung sprechen. Und die Rede ist natürlich von Dario Palumbo aus Neu-Isenburg. Hallo Dario, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, servus.
Jetzt weißt du, warum ich, Dario hat mich im Vorgespräch gefragt, wie ich zu meinen Gästen komme. Jetzt weißt du, wie ich zu dir gekommen bin.
Ja, danke für diese Einleitung. Ich muss ein bisschen schmunzeln und könnte jetzt gleich wieder Feierabend machen. Ein Mensch, der unausgesprochen so viel über mich weiß, habe ich selten erlebt. Du bist gut vorbereitet, Marco.
Ja, das fällt immer, irgendwie fallen mir die Sachen immer vor die Füße, in den Newsfeed. Und das sind die Ansätze, wo ich sage, ich muss mit denen mal länger reden. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang du das geschrieben hast, was Premium ist?
Ja, das ist der Zusammenhang in Bezug auf Service. Also das ist der Servicegedanke, so leben wir das. Also in unserer Agentur, in unserer Finanzkanzlei ist das unser Thema. Das ist der Deckmantel für alles. Und weil da sind wir ehrlich zu uns selbst und auch ehrlich zum Kunden. Versicherung gibt es quasi an jeder Ecke, aber Service halt eben nicht. Insbesondere so, wie wir den leben. Und dem Kind haben wir einen Namen gegeben und das ist halt eben Premium Service.
Aber weißt du auch, in welchem Zusammenhang das Posting ist? Es ist im April gewesen und es ist in meinen Newsfeed gekommen.
Das kann ich dir ehrlicherweise nicht konkret beantworten, weil wir das natürlich, wie sich das für einen professionellen Unternehmer gehört, die Sachen werden vorbereitet, ein Mitarbeiter postet die Dinge in einem Intervall. Das Video ist vielleicht sogar schon 1 oder 2 Monate älter. Das heißt, den Zusammenhang kriege ich jetzt so ad hoc gar nicht hergestellt.
Nee, es war im Dings, das war im Zusammenhang mit einem Urlaub, wo dich halt scheinbar Kunden auf dem Urlaub
Ah, doch,
gedingstert
doch.
haben.
So, also den Hinweis, das weiß ich dann ganz genau. Ja, okay, danke für den Hinweis. Der Zusammenhang liegt in der Natur, dass im Premium-Service der Kunde auch seinen persönlichen Ansprechpartner wirklich immer erreichen kann. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, überspitzt gesagt. Und in dem Fall war ich konkret im Urlaub und einer meiner Premium-Kunden, den ich auch selbst betreue, also nicht ein Mitarbeiter, sondern ich persönlich die Betreuung habe, dann kriegen meine Kunden auch meine Rufnummer, meine Handy-Rufnummer tatsächlich, hatte mich ja quasi hilfeschreiend im Urlaub angerufen. Er selbst war im Urlaub, ich war auch im Urlaub. Und die Tochter war in Thailand im Krankenhaus. Und ich glaube, es gibt Dinge, die sind irgendwie schöner. Und der war selbst auch Unternehmer, muss man dazu sagen, größeres Millionenunternehmen. Also ein Mann, der mit beiden Beinen wirklich im Leben steht, war aber hilflos in dem Moment. Und das verstehe ich, weil es ja immer dann, wenn es einen selbst betrifft, man natürlich auch emotional anders an dieser Sache dann rangeht, auch logisch. Und ich konnte ihm aber wirklich schnell und auch unkompliziert helfen, habe im Urlaub eine gute Tat vollbracht, hat mich jetzt auch keine riesen Energie gekostet. Ich habe mich halbe Stunde dran gesetzt, habe 1-2 Telefonate geführt mit dem Kunden, mit dem Dienstleister, mit der Krankenversicherung und konnte einfach wirklich helfen, ehrlich helfen. Und zwar im Wochenende, im Urlaub. Also es war an einem Samstag im Urlaub, er im Ausland, ich im Ausland. Also es geht eigentlich, das ist wie wenn Heiligabend halt, genau in dem Fall auch gut Deutsch gesagt. Und das war dann so hier der Hinweis, natürlich in den Socials ohne Namensnennung, klar, willst du wirklich wissen, was Premium ist? Das war der Bezug.
Ah, gut. Nee, aber das ist einfach, das ist ja auch der Moment. Gerade im Bekanntenkreis eine andere Situation gehabt, da war tatsächlich ein Brand und erst zwei Wochen später kam jemand, sich das mal anzuschauen. Und ich habe gerade so, das ist genau der Moment, wo du ja einfach, das ist der Grund, warum ich mich versichere. Ich versichere mich ja nicht, um zu sagen, ich habe eine Versicherung, ist cool. Sondern im Notfall. Und das ist ja genau das, du hast einfach, genau das ist der Punkt, wo du beweist, dass das Produkt funktioniert, ne?
Genau, nur dafür muss ich halt auch da sein, ich muss ansprechbar sein, ich muss erreichbar sein in irgendeiner Form, ansonsten bringt einem das beste Produkt nichts. Und da bin ich, da sage ich auch immer ehrlich, natürlich gibt es hier und dort Feinheiten, man kann Klauseln vereinbaren, man kann Zusatzvereinbarungen treffen und so weiter und so fort, aber am Ende aller Tage sind, glaube ich, die 10, 15 großen Gesellschaften am Markt, wenn es jetzt nicht um irgendein Nischenprodukt geht, doch sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich. Und herausstechen tust du, glaube ich, wirklich mit dem Servicegedanken. Für den Kunden da sein, wenn er dich braucht.
Das stimmt. Ja, jetzt haben wir schon mal das eine mitgeklärt. Das zweite, was ich in meiner Einleitung hatte, war, dass du als 10-Jähriger schon in die Versicherungsbranche wolltest. Das klären wir gleich. Im Zug. Jetzt kommen wir erstmal, also stellst du dir erstmal selbst vor, nachdem ich dich ein bisschen vorgestellt habe, wir schon ein bisschen was von dir wissen. Das ist ja meine erste Bitte an meine Gäste immer, sich selbst mal mit 3 Hashtags vorzustellen und zu sagen, warum die passen.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also, 3 Hashtags, ich würde mich selbst beschreiben mit Hashtag nur ein Gas.
Ein Gas und das ist Vollgas.
Und das ist Vollgas. Es gibt wirklich den Hashtag, der begleitet uns in vielen unserer Postings. Das heißt wirklich nur ein Gas, alles zusammengeschrieben, ist unser eigener Hashtag, weil Vollgas gibt es ja. Und so wie der steht für die Dynamik, die wir einfach haben. Und zwar nicht nur ich, sondern auch mein Team, meine Kollegen, meine Mitarbeiter, weil wir, wenn wir die Sachen anpacken, halt dann immer mit 110%. Da gibt es kein Halbgas, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen Hashtag nur ein Gas. Dann haben wir, wie ich gut finde, den habe ich mir nicht selbst gegeben, sondern ein Kollege, Hashtag Palumbo-Effekt. Das ist so quasi, würde ich fast sagen, das Ergebnis aus dem ersten Hashtag. Also wenn wir die Dinge angehen, dann kommen nicht immer fairerweise, aber in den meisten aller Fällen dann doch echt gute Ergebnisse raus, weil wir uns einfach grundsätzlich immer Gedanken machen, sei es jetzt eigene Projekte, sei es Kundenprojekte, sei es Veranstaltungen, also in der Natur. Und dann sagte ein Kollege irgendwann mal, ah ja klar, Dario, das ist ja auch der Palumbo-Effekt. Das war ziemlich,
sehr schön.
Ziemlich cool, wie ich finde. Und ganz einfach gibt es dann doch einen simplen, der in Bezug auf die Finanzen steht, aber der auch für mich ganz klar steht, und zwar finanzielle Freiheit. Hashtag finanzielle Freiheit. Was so ein bisschen im Einklang mit Tim steht, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, was du ja schon vorgelesen hast, weil mich das in jungen Jahren schon lange bewegt hat, bevor ich wusste, was eine Versicherung ist, wie eine Geldanlage funktioniert oder halt eben eine Altersvorsorge.
Okay, zu einem Kindheit kommen wir gleich. Erstmal noch zu, bevor wir dahin kommen, kommen wir erstmal noch zu einem, nach den Hashtags zum Smiley, zum Emoji. Welcher Emoji passt zu dir und warum?
Also wenn ich jetzt selbst mir einen vergeben müsste, wäre es wahrscheinlich der Emoji, der lachende Emoji, aber der mit den dicken Tränen. Also der so lange lacht, bis er halt eben weinen muss. Weil das sind die Dinge, ich weiß nicht, gibt so, manchmal finde ich auch, kann man die Sachen komplizierter oder auch schlimmer darstellen, als sie sind. Und manchmal kann man sie auch einfach mit Humor nehmen. Ich sage auch ganz gerne, wenn alles gut läuft, dann leben wir im Schnitt, also was ist im Schnitt, das ist schon über dem Schnitt, aber wenn alles gut läuft, schaffe ich 100 Jahre. Die ersten 15 war ich fremdbestimmt, die letzten 15 weiß ich nicht, aber das Risiko, dass dort auch andere in meinem Leben mitentscheiden dürfen, ist sehr hoch. Und jetzt muss ich doch gucken, dass ich in der Zeit dazwischen irgendwie das Geilste raushole. Und vielleicht sogar mit viel Humor und die Dinge nicht so, ja, tragisch sehen, wie sie manchmal sind, weil es gibt echt große und schlimme Probleme auf dem Planeten. Und ich finde, uns geht es vor allem auch hier in Deutschland, das ist ein anderes Thema, aber dieses Deutschland-Bashing finde ich aktuell ganz schlimm. Also das finde ich dramatisch, wie die Leute versuchen auszuwandern und keine Ahnung, ich sage immer, Freunde, ich habe Verwandtschaft in Italien, die Wurzeln liegen bei mir in Italien, uns geht es hier richtig gut. Ich weiß es persönlich sehr zu schätzen. Natürlich ist es toll, wenn man ein Meer vor der Tür hat oder auch die Berge oder ach, was weiß ich. Aber ich finde, dieses Deutschland-Bashing ist aktuell too much. Uns geht es hier echt herausragend.
Das stimmt, kann ich dir nur zustimmen. Ich habe gerade, kann man vielleicht kurz sagen, wo ich zum Eingang frage ich immer, wie es dir geht. Und hast du auch einfach mal so schön erden gesagt, du hast gemeint, okay, ich habe einfach, ich habe was genug zu essen, wir haben Dach, also war einfach so ganz so, ey, mir geht's gut. Also das war halt nicht, ich habe 2 Milliarden irgendwo rumliegen, sondern einfach so die Basics, wo man sagt, das ist einfach vollkommen richtig.
Ja, demnach, ne, wir haben eine gute Kundenversorgung, ja, wir meckern hier auf einem Niveau, das ist. Ja, kennst du dann, ich will nicht sagen Perversität, wir sind ja in einem Podcast, wir müssen so ein bisschen ans Jargon halten, glaube ich, aber ich glaube, du kannst das nachempfinden, was ich meine, und ich will auch dafür wirklich aktiv Werbung machen, ja. Natürlich zahlen wir hier Steuern, aber zahlt man die in einem anderen Land nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, das würde in den Rahmen springen, dafür brauchen wir beide wahrscheinlich ein Gläschen Wein und mehr Zeit, um das tiefer zu diskutieren, aber ich will da wirklich aktiv für Werbung machen, dass es uns echt hier gut geht und da die Leute auch wieder dazu animieren und zu motivieren, vielleicht aus ihrer Lage mal rauszugehen und auf sich selbst von außen mal zu schauen, weil so schlecht kann es hier echt nicht sein. Also demnach, Germany first, ich finde es geil, ich denke mir sehr gerne, uns geht es hier herausragend, demnach alles gut.
Wunderbar, sehr schöner Satz. Jetzt kommen wir zu 4 Entweder-Oder-Fragen. Ich sage einfach 2 Sachen und du sagst was und warum.
Na? Okay.
Das erste ist Erdbeeren oder Kirschen?
Kirschen.
Weil?
Weil man die sich über das Ohr stecken kann, wenn sie
frei sind. Sehr schön. Das zweite ist Vintage-Style oder neue Sachen?
Neue Sachen.
Weil?
Weil, ich kann es dir nicht begründen, ist einfach jetzt so aus dem Gefühl raus eher neu, weil alt, nee, das ist so, habe ich so die Verbindung mit Messi, Sammeln, stimmt nicht ganz mit Vintage, das meine ich ja. Nicht. Ja. Aber neu ist einfach neu. Nee, neu ist besser. Neu.
Okay. Das dritte ist, entweder allein verschollen in einem Gebirge oder gestrandet auf einer einsamen Insel.
Allein verschollen in einem Gebirge oder gestrandet auf einer einsamen Insel. Ja. Ich würde mich fürs Gebirge entscheiden.
Warum das?
Weil ich die Berge mehr mag als das Meer. Also ich finde beides toll, aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich zum Glück nicht muss, dann würde ich mich immer für die Berge entscheiden.
Okay. Ich habe schon mal andere Leute gefragt, die einen, auf die Idee kam ich nie, sagte, ja, aber allein verschollen, ich hat auch Gebirge gewählt mit der Aussage, das kann, aber das heißt ja, es kann doch irgendwo anders Leute sein, ich kann ja hinlaufen. Auf einer einsamen Insel bleibst du einsam. Das ist auch
gut. Ah, ja. Nee, ich habe jetzt einfach nur den Blick von oben, also ich habe jetzt in dem Moment an Urlaub gedacht und finde das Meer toll, aber ich finde die Berge toller.
Okay. Und die letzte Frage ist, Dart oder Billard spielen?
Dart.
Weil?
Ja, weil da kannst du immer voll ins Lotto treffen halt eben.
Okay. Hast du schon immer Dart dann gespielt?
Ich habe beides schon immer, aber nur alles mit Freunden oder Geschwistern oder so und finde beides toll, aber aktuell ist die Antwort klar auf Dart. War auch schon auf einer Dart-WM, ich finde sowas geil.
Du warst da in dem, was man immer zwischen Weihnachten und Silvester sieht?
Ich weiß ja, nicht nur, da gibt es ja auch andere Veranstaltungen. Wir waren jetzt zuletzt mal in Köln auf einer Veranstaltung und das ist ja, ich war da vorher nicht gewesen, das war in Kombination mit einem Junggesellenabschied, muss man sagen. Und ich habe erst gedacht, was soll denn der Kram? Und zwar eine Fete, das war, die Leute wissen, wie man feiert, die Leute wissen, wie man auch die Spieler animiert und motiviert. Also ich habe selten so eine coole Party erlebt, ehrlich. Also es ist wirklich Sport in Kombination mit Party.
Sehr schön, wo du halt Sport sagst und Spielersatz. Ich habe gerade deine Story noch kurz vor. Ich tue mich einmal leicht vorbereiten, zumindest auf meine Gäste. Da habe ich gesehen, du hast auch zwei Spieler mit Guido Buchwald und Thomas Hessler hast du gerade getroffen gehabt zum Thema Spieler und.
Genau, zwei Fußball-Weltmeister und Europameister, der eine. Also ich glaube, für die meisten, vielleicht auch hoffentlich Zuhörer, irgendwie im Begriff Guido Buchwald und Icke, Thomas Hessler. Ganz große Spieler, mit denen haben wir gemeinsam ein Fußballcamp veranstaltet, das wiederholte Mal, also ich habe das jetzt das dritte Mal schon gemacht, für einen Fußballverein, für den Jugendbereich, früher sogar mal mit Uwe Bein, das ist schon ein paar Jahre her, das zweite Mal jetzt mit Guido Buchwald und dort in Kombination jetzt mit Icke Hessler, das waren jetzt vor kurzem drei phänomenale Tage mit ganz viel Qualität und auch an der Stelle großes Lob an Guido und an Icke, weil die einfach absolute Experten sind, bodenständig geblieben sind und wissen, wie man die Kinder trainiert, animiert und motiviert. Also wirklich rundum sauberes Paket.
Ach, du hast das selbst organisiert. Ich dachte, es wäre von euch, von der Sparkassenversicherung so und du warst auch mit dabei.
Das läuft bei uns so. Es gibt quasi ein offizielles Camp von der SV Sparkassenversicherung, das Fußballcamp. Da gibt es einen Organisator, mein lieber Freund Jörg, der ist sensationell, der organisiert alle regionalen Sportförderungen und wir als Agentur, wir sind ja alle selbstständige Unternehmer, wir dürfen die dann einbuchen in Kombination mit dem Verein und das wird natürlich stark subventioniert durch unseren monetären kleinen Zuschuss, wenn man das so sagen darf, damit die Teilnehmer, weil das Ziel ist, dass die Endteilnehmer, das heißt meistens ja auch die Jugendspieler, für einen ganz schmalen Euro in so ein Inklusionscamp kommt. Also anders als bei diesen Profivereinen, wo man das ja auch kennt, gibt es das für einen ganz schmalen Taler. Dann werden die Kinder ausgestattet, wirklich mit Trikot, Hose. Jeder gibt einen Fußball, eine Trinkflasche, Autogrammstunden von den beiden Weltmeistern dann logischerweise. Und das Ziel ist, dass die das für, also kann man ja sagen, in dem Fall konkret, für 99 Euro bekommen haben. 3 Tage Inklusionscamp, habe ich noch nirgendwo gehört. Und das geht natürlich nur, weil klar, die SV als zusätzlicher Sponsor, wir als Agentur, als Hauptsponsor, das gemeinsam mit dem Verein halt steuern. Also anders wird es natürlich kalkulatorisch nicht gehen. Und wenn wir das in die Jugendarbeit so transportieren können, bin ich da immer wieder gerne dabei. In dem Fall jetzt das dritte Mal sogar schon.
Sehr geil. Ja, aber Kinder ist schon mal ein gutes Stichwort. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, ob du halt eins von den wenigen Kindern bist, die einfach schon als Kind wussten, dass sie Versicherungsmensch werden wollen.
Nein, in dem Fall nicht, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich jetzt die Frage, wie bin ich da hingekommen? Wie die Jungfrau zum Kinde, muss man fast sagen. Mein Papa ist Wochenmarktbeschicker mit Blumen. Also wirklich auf dem Wochenmarkt und dann morgens um 4 Uhr raus, Blumenstand aufbauen und Vollgas geben. Und das war die Zeit, wo ich so ein normales Schülerpraktikum zu der Zeit gesucht habe. Und wie alt ist man da? Ich kann es dir gar nicht sagen. 14 oder so. Und da wusste ich selbst nicht, was mache ich? Irgendwann übernehme ich den Laden hier vom Vater so in etwa. Und dann war ich auf dem Wochenmarkt und vielleicht kennst du das, diese Wochenmarktschirme. Und dann ist oben zwischen den Schirmen wie in so einem Regenschirm ein bisschen Platz, um auch mal was abzulegen. Und da lag Papier, meine Papiere für mein 2-Wochen-Praktikum, was ich eigentlich wiederum bei einem Kunden von meinem Papa machen wollte, ein Malerbetrieb. Und an dem Tag kam glücklicherweise unser damaliger Versicherungsvertreter auf dem Wochenmarkt und der hat es immer gemacht, weil er immer gedacht hat, das wäre für ihn. Hat einfach hingegriffen, hat gesagt, was ist das hier, was muss ich hier machen, was ist das, um was geht's da? Und sie, Praktikumsvertrag, keine Ahnung. Dann hat er mich angeguckt mit einem Blick. Und er hat gesagt, was ist denn das? Und dann sag ich, ja, Praktikum. Und dann sagt er, was willst du denn da machen? Du machst das bei mir. Und dann sage ich, okay, dann probiere ich das einfach mal halt eben. Und es war ein sehr, sehr, sehr glücklicher Zufall, muss ich sagen. Weil die 2 Wochen waren für mich so wegweisend, dass klar war, nach den 2 Wochen, ich will in die Finanzdienstleistung. Also es war mir, in den 2 Wochen war das klar, egal wann, Finanzdienstleistung, das wird meins sein, früher oder später.
Was hast du denn gemacht, was dich so überzeugt hat?
Also, jetzt muss man ja sagen, ich bin in diesem selbstständigen Betrieb aufgewachsen. Überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Wir haben viele Sachen mit auf den Weg bekommen und lernen dürfen müssen, die ich sonst hätte nicht lernen dürfen können. Und klar, Wochenmarkt, man ist immer irgendwie auch in Handwerkerklamotten, auf gut Deutsch gesagt Handwerkerklamotten. Und in den 2 Wochen war ich morgens immer gebügelt, immer geschniegelt. Die Kunden, die reingekommen sind in der damaligen Agentur von dem von dem Saverio, kann man ja sagen, Saverio Trullo, eine Ikone seiner Zeit hier in der Region von der württembergischen Wüstenrot. Der hat das aber gemacht, wie ich es noch auch heute noch nirgendwo gesehen habe. Das hat mich damals imponiert, heute rückblickend noch viel mehr, weil der saß dann in seiner Agentur, eine Mini-Agentur. Das hatte ein kleines Vorzimmer gehabt, wie bei einem Arzt. Da saßen so fünf Stühle. Dann kam man in das Vorzimmer so zur Sekretärin und danach kam man erst zum Chef, zum Saverio. Und die Kunden kamen dort alle ohne Termin und haben sich in das Vorzimmer gesessen. Und zwar so lange, wie es gedauert hat, hat es gedauert. Also wirklich, der hatte sich einfach einen so guten Namen für eine spezielle Zielgruppe aufgebaut. Also dieses Thema Zielgruppenfindung, was seit 5 oder 10 Jahren hier durchgejuckelt wird, hat der schon vor 30 Jahren durchgedribbelt. Entschuldigung, wenn ich so sage. Da haben die Leute gesessen und haben gewartet, bis sie dran kamen. Dann hat er die Leute persönlich verabschiedet und hat den Nächsten entgegengenommen. Und ich durfte in der Zeit genau diese Dinge machen, halt eben die Leute entgegennehmen und so weiter und so fort. Und ich war immer gut gekleidet, ich habe immer gut gerochen. Für so einen jungen Italiener in der Pubertät ist das viel wert. Und was ich schon interessant fand, war, dass der Saverio sich um die Belange der Kunden gekümmert hat. Und ich wusste, die sind alle planlos, die waren alle hilflos. Einige von denen haben auch nur Italienisch gesprochen, konnten nicht so gut Deutsch. Und der konnte halt perfekt beide Sprachen und hat den Menschen geholfen, wo sie sonst nirgendwo anders Hilfe bekommen hätten. Und das fand ich einfach, diese Geste, diese Extrameile, der hat denen dann die Steuererklärung mitgemacht, alles Dinge, wo er auch kein Geld verdient hat. Man muss von Betriebswirtschaft manchmal auch gucken, ob das Sinn hatte oder auch nicht, ehrlicherweise. Aber unabhängig der Tatsache fand ich einfach dieses Thema Menschen in dem Thema Finanzen, jetzt mal übergeordnet Finanzen, nicht nur Versicherungen, zu helfen, die sonst echt hilflos gewesen wären.
Geil. Und was war seine Zielgruppe? Wenn du meinst, schon vor 30 Jahren hat er das Thema Zielgruppe durchgespielt.
Ja, die Zielgruppe waren halt eben italienischsprachige Menschen, die kein gutes Deutsch können.
Ah, okay.
Und die waren ja letztendlich, es hat ja fast eine Abhängigkeit dann irgendwann mal stattgefunden, weil sie konnten ja auch gar nicht, er hat sich ja einen Markt aufgebaut, jetzt muss man sagen, im Rhein-Main-Gebiet, auch sehr viele Italiener, und auch viele Italiener, die seit dann vielleicht 20 Jahren hier gelebt haben und trotzdem noch kein gutes Deutsch konnten, der denen einfach da Hilfe abgeleistet hat. Das heißt, er war ja auch fast, kann man sagen, konkurrenzlos dann an der Stelle. Nicht, weil das Produkt nicht woanders gab, aber die Kombination mit der Sprache und mit der Extrameile, die er gegangen ist, weil er hat es nie ausgenutzt, das hat ihn quasi konkurrenzlos gemacht. Das war schon spannend. Ja,
geil. Und er hat dich offensichtlich inspiriert.
Volle Tunnel. Also demnach, leider muss man sagen, Gott hat ihm selig, er ist verstorben vor einiger Zeit. Aber ich habe ihm, sage ich mal, die Basis zu verdanken, weil hätte er nicht diesen Griff gemacht unter den Wochenmarkt und hätte das Blatt Papier rausgezogen, wäre ich halt vielleicht erfolgreicher Maler. Wäre auch okay, aber anders halt eben.
Sehr geil. Okay, jetzt wissen wir also, wie du in die Branche, also für dich war relativ schnell klar, also mit 14 schon klar, sagen wir es mal 14, da willst du hin. Wie war jetzt dann der weitere Weg?
Ich hatte dann den Realschulabschluss gemacht, bin dann auf die Hochschule gegangen und habe die aber abgebrochen, weil mir da klar war, ich will ja gar nicht studieren, ich will das mit den Finanzen irgendwie machen und zwar insbesondere Versicherung. Also ich war dann so weit, dass es klar war, ich will in die Versicherungsbranche und hatte den Plan B mit Bankausbildung. Seinerzeit war ich knapp 17 Jahre alt und da war ich, heute ist es ein bisschen anders, aber seinerzeit wirklich, man musste Fachabi oder Abi haben, sonst bist du nirgendwo reingekommen. Und ich habe mich aber trotzdem überall beworben und konnte natürlich dann relativ gut punkten. Ich hatte einen herausragenden mittleren Schulabschluss. Und wenn ich die Möglichkeit bekommen habe, zum Bewerbungsgespräch zu kommen, dann habe ich natürlich immer gewonnen, weil ich bin auf dem Wochenmarkt groß geworden. Also ich konnte schon immer eins und das war halt eben reden. Das war jetzt nie das Thema. Und weil ich ja unbedingt das Thema Versicherung machen wollte, habe ich das damals ohne Internet, sondern mit vielen Büchern und Experten, wusste ich ja genau, was kommt auf mich zu. Und ich glaube, da konnte ich viele auch Unternehmen seinerzeit begeistern und habe viele Bewerbungen verschickt. Wie gesagt, nur Versicherung und Plan B ein paar Banken. Viele Tests geschrieben damals und hatte dann irgendwie so eine Handvoll an Möglichkeiten, weil ich es aussuchen konnte. Also ich hatte dann 5 Zusagen und dann habe ich mich für die SV Sparkassenversicherung entschieden. Vor fast 20 Jahren, im September mache ich nämlich 20 Jahre SV Sparkassenversicherung. Ja, bin
ich. Ich wollte gerade fragen, von wann wir denn damals reden, aber vor 20 Jahren war ich mal die Bewerbungsbranche oder die Jobbranche oder Branche, die Jobmöglichkeit noch viel geringer, ne? Wie hast du sagst, einfach da war nicht, da hast du halt dich beworben, um was zu bekommen.
Und ja, das war anders. Da hast du wirklich jede Bewerbung mal geleckt und teure Mappen gekauft und was weiß ich, die Bewerbung wieder ausgepackt, weil irgendwo ein Ölfleck drauf war. Also das waren aber schöne Zeiten, ich will das nicht vermissen. Und das war damals ganz cool und ich habe mich seinerzeit für die SV Sparkassenfinanzen entschieden, weil alle anderen Gesellschaften war die Ausbildung immer innendienstorientiert. Nur die SV hat ganz klar beworben, außendienstorientierte Ausbildung. Das heißt, ich wusste, ich wollte ja in den Vertrieb und bei allen anderen, bei der R&V, bei der Halleschen, hätte ich unbedingt erst einmal in den Innendienst gemusst. Und ich wusste, ich will keinen Sesselpupser. Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird man ja runtergehen. Ne? Ich wusste seinerzeit, ich will in den Vertrieb und will am Menschen arbeiten, will den Kunden helfen, will verkaufen, will beraten und will halt eben nicht irgendwas im Innendienst abarbeiten. Also ich hatte die Infos gehabt, weil ich mich halt sehr intensiv damals mit beschäftigte. Und bin dann in eine Generalagentur und habe dann dort in einer relativ kleine Agentur, da waren wir drei, also der Inhaber, eine Innendienstkraft und ich, also ich sag mal, der durchschnittlich, auch heute glaube ich, die durchschnittliche Versicherungsagentur. Damals habe ich schon da begonnen, im September 2005, oh mein Gott, wie lange.
Und wie war, also das Spannende ist einfach, mit den meisten Leuten, mit denen ich hier rede, auch die, also wenn ich habe dir vorhin gerade erzählt, ich rede nur mit den Besten, was immer komisch klingt, aber ich rede halt mit denen, die halt sehr gut sind. Und die sind heute im Vertrieb und das können auch alle ganz, ganz gut, aber die meisten sagen eigentlich, boah, die waren überhaupt keine, gar keine Verkäufe, die sind irgendwie reingerutscht und mussten auch verkaufen lernen. Bei dir aber, ich habe das Gefühl, du brennst ja, hast du, also brennst du so dafür zu verkaufen oder also das positiv gesehen, ne, Kundenberatung und sowas, weil du so aufgewachsen bist oder glaubst du, es liegt einfach, ist was Charakterliches?
Also, wenn ich eins, vielleicht von der anderen Seite, das ist ja unser Mindset, weil wir in Deutschland sagen, also die Kombination Verkaufen und Gehirn ist negativ. Da fängt ja schon mal an.
Ja.
Also, nein, ist es nicht. Also, jeder Mensch, ehrlich, gucken uns tief in die Augen, dem ich heute eine Altersvorsorge verkaufe, der wird es mir in 10, in 20, in 30 Jahren, wenn er in Ruhestand geht, dreimal danken. Also, da fängt es ja schon an. Ich habe gar nicht die Negation zum Begriff Verkaufen. Weil wir in Deutschland aber leider dieses Gefühl entwickelt haben, warum auch immer, ei, der hier, der kleine Italiener, der will mir nur was verkaufen. Das ist ja genau, da steht ja was drin. Aber fairerweise, die Menschen sind ja heute auch aufgeklärter und wir können den Kunden ja nur gut beraten und ihn von gewissen Dingen überzeugen. Weil wir heute in Live-Beratung, eben gerade vor unserem Podcast hatte ich einen Termin, da hat der Kunde, während ich mit ihm gesprochen habe, seinen Laptop aufgehabt und hat die Sachen in ChatGPT gecheckt, ob ich Quatsch erzähle. Live. Also der war so dreist, der hat noch nicht mal gewartet, bis er daheim war. Der hat es live gemacht. Kein Gag, eben passiert. Ja, aber ist okay. Also, weil ich ja immer das Richtige erzähle und auch immer wahrheitsgemäß und transparent, ist ja nur eine doppelte Bestätigung. Der hat auch dann direkt alles mit mir vereinbart und alles toll. Aber demnach sage ich, kann man den Menschen heute noch was verkaufen, in Anführungsstrichen? Das glaube ich eh nicht. Um deine Frage aber zu beantworten, ich glaube, es steckt schon so ein bisschen in der DNA drin. Ja, und die Kombination, dass ich in jungen Jahren auf dem Wochenmarkt mitarbeiten durfte, musste, und natürlich da auch vom Vater auch so, hier, Freunde, wir haben hier noch, keine Ahnung, 18.000 Dulden, gib mal Gas, macht mal Rabatte, macht mal keine, also das war dann schon, also in die Muttermilch quasi und veregelt wurde es auf dem Markt dann, wenn auf einmal, weil Frischware, das muss ja weg, das ist ja nicht wie eine Lebensversicherung, die du noch nächste Woche verkaufen kannst, das Zeug muss ja fort.
Ja. Das stimmt. Das Krasse, was nämlich viele mir sagen ist, oder was ich auch selbst weiß, ich bin in Selbstständigkeit reingerutscht irgendwie auch, nicht, ich hatte keine quasi Vorbilder und deswegen habe ich es nicht früh gelernt. Am Anfang hast du halt so quasi Angst oder denkst, so Nein ist ja am Anfang, hast du so quasi Angst, Leute anzusprechen oder anzurufen, was weiß ich, wenn die Nein sagen. Bei dir habe ich das Gefühl, du wirst halt von klein auf was gelernt haben, das ist ja für dich, oder? Ist es so, dass du es...
Ja, es war, also ich habe alle, ich kenne die beiden Seiten der Medaillen halt eben auch. Das, was du heute eingangs vorgelesen hast, ich musste so lachen, weil es ist halt die nette Wahrheit, dass ich natürlich auch die Seiten kenne, wenn kein geregeltes Einkommen im Haushalt einkommt, wenn auf einmal ganz plötzlich das Finanzamt 20.000 Euro will oder, ne? Das heißt ja nicht, dass man das als selbstständiger Unternehmer nicht gut regeln kann, aber das sind halt die Dinge, die mein Vater in den jungen Jahren halt nicht ideal gemacht hat, um so mal zu sagen. Ne?
Ja.
Ja, und demnach war es für mich aber trotzdem klar, am Tag meiner Ausbildung, am Tag meiner Prüfung, also Ende meiner Berufsausbildung, bin ich nach Prüfung ins Rathaus und habe das Gewerbe angemeldet, weil ich als selbstständiger Kundenberater in der Agentur gearbeitet habe.
Okay, nee, aber ich frage dich, ob für dich das Nein, also was du das meinte ich ja, dass du dieses Nein, wovor man Angst hat als Selbstständiger, wenn man anfängt, also ich habe zumindest, fand es am Anfang auch nicht cool, Leute anzurufen, weil du irgendwie so Nein schlimm fandest. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die sind in Stuttgart durch die Königsallee, wie auch immer das Ding heißt, gelaufen, so ganz viele Leute angesprochen. Und dann irgendwann, da war halt immer so, sind wir jetzt immer eigentlich so, das ist eine wichtige Phase und du lernst dann, du stirbst nicht von dem Nein. Mhm. Es ist nicht cool, aber du stirbst. Aber bei dir habe ich das Gefühl, du hast ja quasi von klein auf, hast du Sorgen gehabt vor einem Nein oder Angst gehabt, oder ist es für dich einfach so, ja, passiert halt, ist halt so?
Nee, so, also ich habe mir da nie groß auch Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Also es war für mich nie ein Thema. Schon mit dem Bewusstsein, du kannst dich jeden mit auf diese Reise nehmen. Also die Neins werden ja kommen. Das ist ja aufgrund der Masse, ja. Das wird ja passieren. Aber was eigentlich unbedingt macht einen ja nur härter. Und wenn man mit dieser Ablehnung, schlussendlich ist es ja nichts anderes als eine Ablehnung, wenn man damit bewusst umgehen kann und man weiß, es geht ja nicht um die Person, die abgelehnt wird, sondern die Sache,
exakt.
Ne, dann hilft es einem auch halt eben. Das sind die Dinge, die ich auch meinen Mitarbeitern auf den Weg gebe, für die gute Ausbildung, sage ich immer. Eine Ablehnung, ein Nein ist nie persönlich oder in den meisten aller Fällen.
Ja, das stimmt. Ist ja wirklich so, ne? Passt du einfach gerade vielleicht sogar das Produkt gut und du bist gut, das passt gerade zeitlich nicht. Ist halt so, ne? Dafür kommt aber dann irgendjemand 2 Jahre später und sagt, übrigens, sie haben doch was gesagt, so. Und dann kommt das, dann Ausdauer. Aber gut, wir sind jetzt mal in deinem Lebensweg. Du sagst, du hast die Ausbildung gemacht, 2005, da war das schon irgendwas Online-Marketing-mäßiges oder sowas?
Sparkassenversicherung? Wohin? Wir hatten noch SMS-Versand auf dem Telefon. Da gab es doch noch Handys mit Tastatur, Marco.
Ja, stimmt. Ja, aber er hätte sagen, dass man schon mal sagt, oh, guck mal, das ist irgendwann die Zukunft von Online-Marketing sein. Oder ihr werdet im Internet irgendwas machen.
Ja, nee, das war zu der Zeit zu weit weg, ehrlich gesagt. Da war noch alles analog im Sinne von wirklich auch bei uns in der Agentur alles Akten, Ablage, Antrag, Schaden, A bis L, M bis Z, was weiß ich. Also wirklich Oldschool halt eben, wie man es halt kennt.
Sehr schön. Das ist so schön, wie du es auch mit so einem Lächeln sagst. Das ist halt, was ja nicht Schlimmes ist, da muss man ja festhalten. Das hat auch Vorteile.
Ja.
Gut, aber du hast deine Ausbildung fertig gemacht und sofort an dem Tag dich angemeldet. Warum war für dich klar, dass du in der Agentur bleibst? Warum hast du nicht gesagt, ich gehe in eine andere Agentur oder ich werde Makler oder sowas?
Das kam für mich gar nicht in Frage, weil ich habe eine gute Ausbildung genossen. Das war eine schöne Zeit auch. Ja, das war auch nicht besonders weit weg von mir zu Hause, keine Ahnung, 15 Kilometer oder so. Das heißt, ich konnte in meiner Region arbeiten. Wir durften damals auch schon innerhalb der Ausbildung leistungsabhängig vergütet werden, zusätzlich. Das war auch eine Besonderheit, die es bei anderen Gesellschaften nicht gab. Und ich konnte ja eins und eins zusammenrechnen und habe gesagt, das wird hier eine gute Nummer, wenn ich fleißig bleibe halt eben. Ne? Also man konnte da schon echt einen guten Grundsatz kalkulieren, und dass ich dann in der Agentur bleibe, in Kombination mit als Handelsvertreter, war für mich zu der Zeit das Richtige. Heute würde ich es einem Kundenberater nicht mehr empfehlen, weil es natürlich Scheinselbstständigkeit, Sozialversicherung, private Altersvorsorge, Steuerberater, alles Dinge, die viele ja nicht kennen. Ich kam aber aus einem selbstständigen Haushalt, ich wusste, was auf mich zukommt, und war für die jungen Jahre, ich war zu dem Zeitpunkt 21, vergesse es, glaube ich, relativ aufgeklärt mit allen Vor- und Nachteilen, die damit auch einhergehen.
Okay, und wie hast du dann damals, wenn du schon, ne, leistungsabhängig vergütet wurdest, das heißt, du hast ja damals schon Kunden gewonnen, gehe ich jetzt mal von aus. Wie hast du das in der Zeit vor dem Internet gemacht?
Das ist cool, das Internet, was das alles verändert hat. Also alte Schule. Wir hatten einen relativ großen Kundenstamm schon damals, und der war auch nicht gut betreut. Ehrlicherweise, so wie das heute in den meisten alle oder in vielen, ne, gibt ja auch viele gute, wie du gesagt hast. Ja. Aber viele Menschen sind ja leider nicht gut betreut. So war das in der Agentur seinerzeit auch. Das heißt, ich habe vieles aus der eigenen Kraft von Bestandskunden gewonnen und habe dann dort wirklich aktives Empfehlungsmanagement betrieben. Über Kundenkinder zum Beispiel, das war so meine Strategie, über bestehende Kunden, die haben eine Gebäudeversicherung gehabt und dann sagen, hier, was ist denn mit ihren Kindern, die haben doch jetzt irgendwie auch Ausbildung oder keine Ahnung und dann halt gezielt Berufsunfähigkeit etc. pp. Also ganz klassisch über Bestandskunden Empfehlungsmanagement. Und was ich halt schon immer konnte, war halt eben reden, quatschen, im Fußballverein, bei Bekannten und die Leute quasi, und das habe ich relativ früh verstanden, die Menschen in ein Gespräch zu involvieren und Fragen zu beantworten, ohne sie fallabschließend zu beantworten.
Okay, gut, dass du einfach, verstehe. Und dann quasi, wenn das halt so ist, dann müssen sie zu dir kommen, dann würdest du alles klären.
Ja, da kann man ja sagen, Marco, also ja. Wenn du jetzt wirklich wissen willst, ganz konkret, hier bei einem Bier abends ist es die falsche Plattform, aber ich kann es dir gerne erklären. Guck doch mal, wie sieht es denn bei dir nächste Woche aus? Und dann ins Auto gelaufen, den Handkalender rausgeholt, gab ja nichts Digitales, aber die Kalender ist dabei. Ne? Das kleine Buch ist genau so. Und dann halt einen Termin vereinbart dann dort. Also wirklich alte Schule. Später, also in den späteren Jahren, ging dann auch Kaltakquise mit Firmenkunden los. Am Anfang Privatkunden und das war dann wirklich über Netzwerk, über Menschen, über Kunden an die Kinder dran gekommen, also über diese Wege.
Okay, und du bist aber immer noch in der Agentur jetzt, ne? Also wir sind jetzt quasi, wir versuchen den Lebenslauf, also Lebensberufsweg mal weiterzugehen. Du bist in der Agentur jetzt selbstständiger Berater?
Genau, Kundenberater.
Und, hattest du dann auch schon irgendwas, weil du sagst ja, dass der dich inspiriert hat für diese Branche, der hat eine Zielgruppe gehabt. Hast du dir auch da schon gedacht, ich suche mir auch mal eine Zielgruppe? Oder?
Nee, seinerzeit hatte ich noch keine echte Zielgruppe im Blick, geschuldet dessen, weil wir einfach so viel zu tun. Und ich nehme jetzt das mal raus und sage jetzt mal bewusst, Kundenkinder sind keine echte Zielgruppe.
Ja, stimmt.
Wohl wissend, dass ich schon damals unbewusst eine Strategie aufgebaut habe. Wie schaffe ich es immer wieder regelmäßig von meinen Kunden, die im Bestand schon da waren, die ich zugeordnet bekommen habe, wie komme ich von denen zu den Kindern? So, und trotzdem weiß ich, dass man das nicht als Zielgruppe identifizieren darf, habe ich mir schon eine Strategie ausgedacht, wie komme ich halt quasi immer wieder dorthin? Wie schaffe ich es immer wieder, an diese Kinder der Kunden zu kommen, ohne dass es gleich ein Geschmäckle irgendwie kriegt, halt der Alte, der wieder was verkaufen will, so in etwa. Ja, genau. Und das war quasi schon die Strategie. Später kam dann schon Firmenkundengeschäft auch dazu. Und zwar ganz, ganz alte Schule, reinlaufen und dann anmachen, ummachen.
Okay, war das jetzt, also bist du immer noch, wo du auch in der Agentur bist, oder hast du irgendwann, musst du ja gesagt haben, du hast dich selbstständig gemacht, also eigene Agentur. Wie läuft das bei der SV? Ist das einfach, haben die gesagt, hier jetzt übrigens, hier wird eine Agentur frei, gehen Sie dahin, Herr Palumbo?
So lief das damals nicht. Also man muss dann schon auch, oder ich musste damals auch einfordern, und das habe ich dann auch irgendwann gemacht, und bin quasi der damalige Inhaber der Agentur, oder auch jetzt noch Inhaber der Agentur. Ich war dann selbstständiger, irgendwann dann auch Agenturleiter bei der SV, aber ohne Bestand. Das ist ein spezielles Konstrukt, gibt es heute so nicht mehr. Und dann hat man das quasi so laufen lassen. Bis dann 2014 ich eine eigene Agentur quasi von einem Vorgänger, der schon da war, einen Bestand quasi übernommen habe.
Okay. Und jetzt hast du da dann angefangen, deine eigene Zielgruppe, was du sagst, mit Firmenkunden, oder hast du die vorher schon akquiriert?
Nee, wir haben dort, also die ersten, also wir hatten schon immer das Thema Zielgruppe, Firmenkunden. Ganz am Anfang war es dann einfach nur, also so blöd klingt das, einfach nur Firmenkunden, weil wir wussten, eine Betriebshaftpflicht kostet halt 3 Euro mehr als eine Privathaftpflicht und so weiter und so fort halt eben. Also man kann das schneller, besser skalieren. Das war mir dann schon klar. Hat aber schon einen sehr großen, starken Fokus auf Privatkunden, weil ich natürlich in der neuen Agentur auch viele Privatkunden dann geerbt habe, will ich mal so sagen. Die Besonderheit war dann 2013, das war noch in dem auslaufenden Modell in der alten Agentur, habe ich mir ein Tool gekauft, wo ich das allererste Mal Digitalberatung vornehmen konnte, also online. Und seinerzeit war das so gewesen, dass es nicht mit Kamera und Audio funktioniert hat, sondern ich konnte meinem Kunden nur den Bildschirm übertragen und dabei haben wir telefoniert. Wir haben uns aber nicht gesehen. Und das war eine sehr, also der Endgegner war ja der Kunde selber. Also man darf das nicht verkennen. Wir reden von vor 12 Jahren. Das war sehr anstrengend, dem Kunden das zu erklären, weil sowieso schon Assekuranz, dann auch noch digital von der Ferne und dann vielleicht sogar noch mit einem Berater, den ich noch gar nicht kenne, weil ich ja Kunden geerbt habe dann, also vom alten Inhaber quasi, ne? Mir war aber bewusst damals, um den Zahn der Zeit so ein bisschen zu nennen auch, dass es irgendwann nichts anderes mehr geben wird, dass die Menschen das einfordern werden. Und damals als Grundstock kann man so sagen, der Grundstock der digitalen Beratung in der Assekuranz, glaube ich, ja immer noch nicht in der Breite vertreten, wie ich das bei meinen Kollegen leider sehe, um ehrlich zu sein, ne? Gibt es mir mittlerweile in 9 von 10 Fällen nichts anderes mehr. Sonst könnte ich gar nicht die Schlagzahl treffen. Und das ist bei meinen Mitarbeitern ähnlich. Und deswegen, muss man sagen, war damals schon auch starker Fokus auf Privatkunden, vermögende Privatkunden, Immobilieneigentümer, mehrfache Immobilieneigentümer auch, muss man sagen, weil ich die damit besser erreichen konnte als jetzt den Firmenkunden. Damals war so für mich selber auch eine Firma, nee, die würden das online nie machen. Ist natürlich Pustekuchen, stimmt nicht, ne? Machen sie heute alle viel lieber sogar, weil es ja viel effizienter ist. Aber damals war das eigene Mindset noch gar nicht so weit, auch von mir selbst nicht.
Okay, wir kommen ganz kurz zu der nämlich Agenturübernahme. Weil du hast gerade erzählt, du hast schon das digital eigentlich. Also hast du irgendwas, die Agentur gab es dann ja 40 Jahre wahrscheinlich, hat einfach der Vorgänger die gehabt. Da werden ganz viele Prozesse eingeschliffen gewesen sein, wie es halt normal ist. Hast du irgendwas auch schon dann schon digital verändert? Weil ich merke, dass du auf jeden Fall ja digital denkst. Hast du da schon irgendwas verändert, digitaler gemacht oder ging das noch gar nicht?
Ja, ich musste das ja sogar fast machen, weil mein Vorgänger ist nicht in Rente gegangen, mein Vorgänger ist zu einer Mitbewerbergesellschaft gewechselt.
Ach so.
Okay. Ja, genau. Das heißt, nicht nur die Übernahme der Kunden, sondern natürlich auch die Abwehr der Abgänge war einhergehend. Das heißt, ich musste ja vieles einfach digitalisieren und so blöd es jetzt klingen mag. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir in der alten Agentur kein CRM-System, um mal den ersten Schritt von Digitalisierung mal anzusprechen. Was jetzt aber 2013 auch nicht so unüblich war, wenn wir ehrlich sein wollen, in der Assekuranz. So 2014 habe ich also direkt erst einmal ein CRM-System installiert mit digitalen Aufgaben, mit Archivsystem, mit Automatisierung von der Telefonanlage. Das hat alles damals auch schon gut geklappt. Das heißt, um mal zu sagen, was war denn digital? Naja gut, digital war damals ja schon ein Dokument in PDF zu haben und nicht in Papier. Und dass wir, da habe ich die Agentur mit High-End-Scannern, heute lachen wir, Marco, ne? Da hat ein Scanner damals 850 € gekostet von Fujitsu, der Duplex die Seiten in Farbe da reinschiebt. Heute ist das ja alles Kogelor, das kostet ja kein Geld mehr. Aber damals war das viel Geld, weil ich gesagt habe, es gibt bei uns hier kein Papier mehr. Also wir waren, weiß ich nicht, aber 2014, glaube ich, schon relativ früh auf diesem Weg und habe von Beginn an, weil ich ja wusste, dass wir eine neue Agentur sind, es wird viel reinkommen, wir müssen vom Kunden Daten abfangen. Wir haben heute einen sehr, sehr hochwertigen Datensatz an Qualität, weil damals wir von Anfang an alles richtig gemacht haben. Handynummer, Handynummer, E-Mail-Adresse. Heute mutiert es ja zur zweiten E-Mail-Adresse schon. Und da haben wir einen sehr guten Datensatz heute, weil wir das alles richtig gemacht haben.
Okay, also du hast schon 2014 hast du direkt angefangen, also sowas wie E-Mail-Adressen sowas aufzunehmen. Also hast du so einen festen Prozess schon von Anfang an dann gehabt?
Ja, das ist ein Pflichtfeld immer noch heute. Du kommst aus dem Programm bei mir, ich habe das so eingestellt, gibt es keine E-Mail-Adresse, kannst du nicht weitermachen.
Das ist auf jeden Fall mal, also für 2014 unfassbar weit voraus. Also, ne? Also selbst heute, ich rede noch mit, ich kenne noch Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich müsste mal auch meinen Bestand, also du hast keine Ahnung, wie viele Vermittler kein E-Mail-Newsletter-System, also keine Newsletter rausschicken können, weil sie keine E-Mails haben. Sie haben einfach von 10% der Mitarbeiter, also der Kunden E-Mails. Nur, da bist du schon sau weit. Aber was ich gerade voll spannend finde, du bist der Erste, mit dem ich rede, der sagte, dein Vorgänger aus der Agentur ist rausgegangen und du musstest ja quasi dann dagegen arbeiten, dass er die Kunden nicht mitnimmt. Weil bisher habe ich immer nur mit Leuten sagen, okay, ich bin dann gegangen und hab dann halt mit meinen guten Kunden, hab die halt dann mitgenommen, hab mit denen gesprochen und so weiter. Wie kannst denn du, also ich sag mal so, es ist voll klar, dass der Kunde mit dem Vermittler mitgeht, weil ich kenne den ja, und denke ich mir so, ja, ist ja cool, was du ja sagtest, ne? Produkte, großer Unterschied, Vertrauen ist ja wichtig. Aber jetzt kommt so ein neuer, dann noch so ein Jungscher, weißt du? Da kommt noch so ein Jungscher an und sagt so, ja, nee, Herr Meier, gehen Sie mal nicht mit, bleiben Sie hier, ich bin gut. Oder wie hast du das gemacht?
Also wir haben die Agentur seinerzeit, ich habe direkt von Tag 1 4 Mitarbeiter gehabt. Also 2 Innendienstkräfte, 2, also Halbtagskräfte muss man dazu sagen jeweils. Also in Summe eine Kraft, aber 2 Menschen und 2 Vertriebler. Und von den 4 Mitarbeitern waren 3 Branchen fremd. Also einer kam aus der Versicherungsbranche, die anderen 3 waren fremd. Sodass ich in der Anfangszeit, und das ist überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, jeden Tag von 5 bis 9 Mainkram, 5 Uhr morgens bis 9 Uhr Mainkram gemacht habe. Von 9 bis 17 Uhr meine Mitarbeiter eingearbeitet habe und von 17 bis 21 Uhr wieder meinen Kram gemacht habe, damit ich die ja auch Spur kriege. Und wir haben jede Kündigung, jede einzelne Kündigung hinterher telefoniert. Und wir haben so viel bearbeiten können, dass der Vorgänger mir über seine Gesellschaft ein Telefonverbot ausgehauen hat. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt bis zu dem Zeitpunkt. Da wurde ich dann vom Anwalt angeschrieben und man hat uns das Telefon untersagt.
Dass du mit den Kunden deiner Agentur telefonierst?
Genau, die aber ja gekündigt haben. Und da gibt es doch diesen Passus, ich sehe von Rückgewinnungsversuchen bla und ich möchte nicht mehr angerufen werden. Ziemlich harte Nummer. Aber ich bin ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Dann kam ja ein Kläger. Dann haben wir mit unserem Anwalt auch gegengeklagt und haben das gleiche Verbot ihm auch ausgehauen, weil er konnte ja meine Kunden vorher gar nicht anrufen, durfte er ja eigentlich nicht. Ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Dieses Telefonverbot haben dann beide aufgehoben wieder und dann galt wieder freie Marktwirtschaft. Aber das ist ja mehr als der Beweis dafür, dass er gemerkt hat, er rührt, macht neue Verträge, kündigt die bei uns und ich tue alles rückabwickeln. Und das habe ich halt...
Genau, aber wie hast du das geschafft? Weil nämlich, also ich sehe ihn ja im Vorteil, also weißt du, wenn ich mal so, also ja. Ich denke so, er hat ja schon die Kundenbeziehung, er hat das Vertrauen von dem Kunden und du bist der neue Junge, du bist wahrscheinlich auch jünger als er gewesen, weil du bist ja, wenn du sagst, wie alt warst du da, 25? Irgendwie sowas muss da gewesen sein, oder?
Ja, vielleicht 27 bin ich
geworden. Ah, okay, aber du bist dann, und dann kommst du und sagst dir, ich weiß das, bleib bei mir. Also wie hast du es geschafft, dass die bei dir bleiben?
Ja, also einmal natürlich, ich sag mal, in der Ausschließlichkeit, jetzt in der Kombination mit der Sparkassenversicherung, waren die Kunden ja nicht nur Kunden der Agentur, sondern auch Kunden der SV, das ist das eine. Okay. Dann natürlich das Fund, dass ich 2014 ja auch schon 9 Jahre bei der SV war.
Ah, gut.
Und dann natürlich das Thema, schauen Sie mal, ich bin 25 Jahre, wenn alles gut läuft, darf ich Sie noch 40 Jahre begleiten. Der andere ist bald in Ruhestand, so überspitzt gesagt, durch die Blume. Ne? Man hat mit der Message nicht jeden bekommen, Marco, ehrlich, aber wir haben sau viele bekommen und konnten sau viele halten. Und am Anfang natürlich hohen Traffic, Kunden besucht, ohne Ende, die Vertriebler, ich. Also wie gesagt, am Anfang hatte mein Tag, also kein Gag, 18, 19 Stunden, jeden Tag. Über eine sehr lange Zeit.
Das ist ja echt spannend. Okay, jetzt sind wir, du hast eine neue Agentur, du hast großartige Kunden auch behalten und hast dann ja gesagt, du hast dann auch dieses Beratungssystem eingeführt mit digitaler
Das CM-System und dann dieses digitale Beratungstool, wenn du das gemeint hast. Ja.
Genau das. Gut, wie hat denn darauf die SV reagiert? Weil ich kann sagen, wenn ich hier mit Vermittlern aus Gesellschaften spreche, dann kann ich sagen, dass die allgemein nicht immer sehr begeistert sind, wenn ihre Vermittler neue Sachen einführen, um es mal nett zu sagen.
Ja, und das ist bei der SV, also das ist ein extrem guter Vertragspartner, auch ein bisschen Werbung zu machen, wirklich mit all den Grenzen, in Anführungsstrichen, die sich so ein Vermittler auch technisch zum Beispiel setzt. Ne? Am langen Ende bin ich selbstständiger Unternehmer und dann muss man auf Augenhöhe mit Vertragspartnern einfach sprechen und dann auch den anderen von gewissen Dingen vielleicht auch begeistern. Und dieses digitale Thema, hätte ich vor 10 Jahren gefragt, hätte es wahrscheinlich auch nicht so tolle Stimmen gegeben. Manchmal muss man die Dinge auch einfach mal machen.
Okay, verstehe ich. Gut. Dann, jetzt du hast das digitale Beraten, du hast CRM-Tool, du hast die meisten Kunden, jetzt hast du dich auf auf Unternehmen spezialisiert. Das ist ja deine Zielgruppe, ne? Wenn ich es richtig sehe. So.
Genau.
Also warum, wissen wir jetzt schon. Und wie, du bist einfach reingelaufen und hast gesagt, so hier, was weiß ich, Klempnermeister Schmidt, wir sind hier beide Kunden, Sie sind bei Kunden, oder wie hast du das gemacht?
Ja, also schon immer war der Ansatz von E und G, unabhängig davon, dass ich im Laufe der Zeit dann einen richtigen Risikomanager gemacht habe, also Risikomanager ISO 31000, war schon immer der Ansatz, gar nicht die Versicherungen an sich zu verkaufen, sondern das Problem zu ermitteln und dem Kunden eine Lösung zu schaffen. Vielleicht auch vorher ohne eine Versicherungslösung. Und dieser Gedanke, der war schon immer da. Ich habe es dann halt nur veredelt irgendwann mal über eine Qualifizierung, über dieses Risikomanagement, ISO. Und der Ansatz, der war schon immer vorhanden. Bedeutet ja auch, wenn ich damals in so eine Firma reingelaufen bin und mir sind direkt zwei Dinge aufgefallen, und die findest du ja in jeder Firma, da musst du ja nicht weit gucken, auch heute noch, dann stellst du zwei dumme Fragen und dann bist du im Gespräch drin, ohne zu sagen, wir möchten jetzt hier mal für sie die günstigste Betriebshaftpflicht anbieten oder so.
Ah, okay, aber da war dein Ansatz, also du hast quasi schon, du bist mit offenem Auge in das Unternehmen quasi rein, hast geschaut, was sind hier die Problemstellungen, also Probleme, die ich gerade sehe, um das als Gesprächsaufhänger zu nehmen.
Genau, und letztendlich stiftet man ja damit indirekt, ja auch wenn wir ehrlich sein wollen, so ein bisschen Verwirrung, um dann den Kunden natürlich wieder einzufangen und sagen, okay, wir haben da ein, zwei Ideen, und dann kommt es halt eben, ne? Risikomanagement, was sind die Vorteile, wie könnte man helfen, um dann am Ende schon zu sagen, man kann nicht alles im Leben also quasi selbst absichern, das Risiko minimieren, weil sie können nicht sagen, sie werden nicht sterben. Sie können zwar sich anschnallen im Auto, damit sie nicht sofort durch die Scheibe fliegen, aber wenn der Aufprall zu stark ist, sterben sie trotz Sicherheitsgurt. Und wir zeigen Ihnen in dem Betrieb, wo Sie überall eigentlich einen Sicherheitsgurt installieren können. Den kaufen Sie sich einmal, der ist dann da. Sie können aber nicht jedes Risiko selbst komplett hundertprozentig absichern. Deswegen hat man ja am Ende eine Versicherung.
Stimmt. Und du bist aber, wann war für dich klar, dass du online auch präsent sein musst? Weil du bist halt gut im Online. Ich sehe dich, du bist präsent, du machst gute Sachen. Also, ne, das heißt, du musst irgendwann ja entdeckt haben, das ist jetzt für mich der richtige Weg. Und hast du das auch schon ganz zeitig das gehabt?
Also ja, wir hatten in unseren ersten, also der Facebook-Account, da haben alle meine Kollegen, also auch das Digital-Beraten-Thema, da habe ich wirklich sehr erfahrene Kollegen von mir befragt, weil ich das immer gemacht habe. Und die haben immer alle gesagt, ach Dario, Versicherung, das ist ein Handmade-Geschäft, das geht nicht online, bla bla bla. Ne? Das war mir damals aber alles egal und habe gesagt, die können ich mal. Ich mache das, weil das wird so genau so kommen. Hatte keine Glaskugel, aber es kam ja dann doch so. Und beim Facebook-Thema hatte ich sogar ein Stück weit Bedenken, was heute nicht der Fall, oder es hat sich nicht so ergeben. Ich habe damals gedacht, wenn man jetzt auf diesen Zug nicht aufspringt, dann verpasst man den und man kann den nie wieder aufholen. Das stimmt ja aber nicht. Wenn heute einer einen geilen Account hat mit einem geilen Content, kann der ja von 0 auf 100 in Kürze kommen. Aber ich hatte damals so diesen eigenen Stück weit auch Druck mir selbst gemacht, wir müssen es machen, weil sonst ist irgendwann der Zug abgefahren und das kriegst du nie wieder in deinem Leben aufgeholt. Und das hat mich schon auch angetrieben, ein Stück weit, zu sagen, wir machen da jetzt mit und ich müsste jetzt gucken, ich kann es aber bestimmt ermitteln. Diesen Facebook-Account, den hatten wir, boah, ich glaube, das war noch in der alten Agentur, wo ich war, also 2012 oder so. Ich muss mal gucken, ob ich das raus...
So, ja, aber so zeitig schon, 2012 hast du schon Facebook...
War ganz, ja, weil da der damalige Agenturleiter in der Agentur hat ja auch gesagt, es ist alles Humbug, braucht kein Mensch. Deswegen weiß ich diese Diskussionsgrundlage noch.
Das ist, aber da bist du wirklich sehr, sehr, sehr weit im Vergleich zur Versicherungsbranche, weil, also, ne, also das waren die wenigsten, haben um die Zeit, also da. Und wie war denn da der Account, den anzulegen, ist ja die eine Sache, ne? Aber wie hast du da Kunden bekommen? Also, wie hast du da damals schon Kunden bekommen?
Wir haben damals digital gar nicht so viel Kunden erhalten. Wir haben, also es war, oder keine konkreten Kundenanfragen. Das muss man ja schon sagen, so wie das heute ist. Das war nur indirekt, dass die Leute, die wenigen, die ja dann auch schon auf den Socials waren, da waren ja, also heute ist ja jeder da.
Deswegen, ja.
Und damals war das ja nicht so. Aber indirekt dann schon von hinten raus. Aber damals hat ja keiner über Instagram oder so geschrieben oder Facebook oder so, sondern sie haben dann sich gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben sie auch gesehen hier auf diesem neuen Portal da, Facebook.
Gut, aber das heißt ja trotzdem, du hast schon eine gezielte Strategie gehabt. Das heißt, du warst nicht nur da, also du hast nicht nur einen Account angelegt, sondern du hast ja auch schon irgendwelche Sachen dann veröffentlicht. Also weil dein Ziel war schon, Kunden zu gewinnen.
Ja, volle Pulle. Also Werbung zu machen, um sich zu zeigen, weil ich gleich wusste, das ist viel besser, wenn ich dir sage, wir haben bei riesen Zeitungsanzeigern, also wirklich mit Städten mit über 100.000 Einwohnern in der Hauptzeitschrift Beileger reingelegt für Kfz-Kunden und so ein Kram. Diese sollten uns das damals dann per Fax zurückschicken. Da war eine Rücklaufquote von 0, da habe ich damals schon gesagt, die Nummer kann da nicht aufgehen. Das ist, also kann nicht funktionieren. Und was ich relativ schnell wusste, war nicht nur dieses Social-Ding, sondern dass das bewegte Bild, also heute spricht man von einem Video, viel mehr Menschen erreicht als ein Bild.
Okay.
Und deswegen habe ich relativ früh auch schon mit Videos angefangen. Die am Anfang auch voll viel zu lange, nicht auf den Punkt, also gar nicht gut gewesen waren, ja, so rückblickend. Ich muss ja dann selber drüber lachen, aber trotzdem war mir bewusst, wir brauchen das bewegte Bild, weil der Mensch will ja unterhalten werden. Und wenn ich überlege, die ersten Videos, die gingen dann 5 Minuten, es hat keine Sau gesehen, es hat keinen interessiert.
Nein, aber du musst ja trotzdem auch lernen. Ich meine, das ist ja das Ding, was einfach alle, das finde ich immer das Gute. Du hast ja auch noch, das finde ich auch, das finde ich, Basti Hunger haben wir vorhin noch gesprochen, was ich um den Kopf, der ganz bewusst die ganz alten Videos drin lässt. Nicht, weil er darüber jetzt noch Kunden so, sondern einfach auch, um Leuten zu zeigen, zu sagen, guck mal, so, ihr seht mich jetzt, wie ich jetzt bin, ne? Aber das waren die Anfänge. Also Der Weg ist halt weit, bis man da hinkommt. Ja. Sagst du ja auch. Also, weißt du, am Anfang, klar, macht keiner perfekt.
Voll.
Aber das ist schon mal krass. Dass du dann, okay, du hast einfach, super zeitlich, super, super, super zeitlich auf Facebook entdeckt. Hast du es auch dann benutzt, beruflich? Hat da irgendwie die SV irgendwas gesagt, gemeint so, hey Junge, was soll das hier?
Außer dass
sie doch gar nicht mitbekommen.
Nein, die werden auch von denen. Die waren ja alle, die haben ja jetzt noch alle keinen echten Social Account, auch gut falsch gesagt. Also jetzt natürlich schon, ich überspitze das immer ein Stück weit, aber irgendwann kamen sie dann eher. Also das war eher positiv, weil sie da gefragt haben, was wir da machen, wie wir das machen. Also da wurde ich eher interviewt zu dem Thema, als dass das in Frage gestellt wurde.
Ja, das ist sehr gut, weil das kenne ich auch andersrum, ganz anders. Aber dann hast du hast schon zeitlich angefangen, du hast das Social Media irgendwie selbst bei. Hast du dann auch Online-Marketing, ich frage mich ja, warum du bist gut in Online-Marketing? Du kannst auch gut mit Leuten reden, hast du das irgendwann gelernt oder ist das einfach so? Aus der raus.
Ja, nee, ich glaube eher, dass diese extreme, also dieses Hashtag nur ein Gas, immer 110%. Und wenn mich ein Thema interessiert, dann gehe ich da die extra, extra, extra Meile. Also damals halt ohne ChatGPT, weil gab es ja keins, aber ja, das ist immer, ich weiß nicht, manchmal muss man lachen, ich bin ja noch nicht so alt, aber in den letzten 15 oder auch 20 Jahren, da hat sich die Welt ja dreimal gedreht, auf gut Deutsch gesagt. Und heute sind viele Dinge ja auch einfacher und ich habe mich dann mit vielen, vielen Menschen einfach so intensiv ausgetauscht, aber auch bezahlt, die da schon einfach auch weiter waren als ich. Also Dinge, die du dir selbst beibringen kannst, ist ja das eine. Und dann musst du dir halt eben das Know-how einkaufen. Du hast vorhin ein bisschen was erzählt von Schulungen geben, die du machst und so, oder Videokurse oder so. Das kostet ja auch alles Geld. Und ich habe schon früh die Bereitschaft gehabt, zu investieren. Das sind keine Ausgaben, das waren immer sehr gute Investitionen, weil ich einen Wissensvorsprung hatte oder, bis hin, dass man sich natürlich mit dem Rest selbst beschäftigt. Und dann war die nackte Wahrheit halt auch probieren.
Ja, natürlich, und keine Angst vorm Scheitern, weil scheitern tun wir alle. Bis es halt funktioniert, ne?
Ja.
Und du hast vorhin ganz, was ich voll spannend fand, du hast 2014 schon gesagt, du hast alles eingescannt, du warst so ein papierloses Büro. Ganz am Anfang. Also war quasi dein Start mit, war schon papierlos. Hast du noch so digitale Abschlussstrecken schon irgendwie selbst gebaut oder irgendwie sowas dir versucht oder das initiiert? Also hier, macht mal Leute, wir brauchen was Digitales. Ich bin in Social Media aktiv, ich habe Kontakt mit Leuten und dann, wie ging es da weiter?
Dann war es analog. Ja, der digitale Abschluss damals, 2013, das war, also wo es begonnen hat, und 14, da gab es ein Momentum, wo ich es ja auch drauf habe ankommen lassen. Die nackte Wahrheit liegt aber, dass die Abschlussstrecke am Anfang nicht digital war. Sie war richtig, also analog im Sinne von, wir haben dem Kunden die Dokumente per E-Mail geschickt, der hat die ausgedruckt, der hat die Sachen unterschrieben, der hat die zurückgeschickt, aber dann auch per E-Mail. Aber ich sag mal so ein semi-digital, also analog in meiner Sprache. Und skaliert haben wir es dann, weil wir innerhalb des Konzerns eine Berufsunfähigkeitserhöhungsaktion hatten. Das war einmalig, das allererste Mal, dass wir bestehende Versicherungen, BU-Versicherungen, ohne Gesundheitsprüfung upgraden konnten. Und zwar bedingungslos, also ohne ein Ereignis, was man heute ja so hat, Hochzeit und so weiter. Sondern einfach, wir konnten jetzt auf einmal in einer Aktion für x Euro Rente zu y Euro Beitrag erhöhen. Und wie ich damals fand, war das einfach ein einmaliges Ereignis und habe gesagt, entweder die Kunden nutzen es digital mit mir in der Beratung oder sie kriegen es nicht. Weil sie haben die Info nur über den Vermittler bekommen, sie wurden nicht angeschrieben. Und dann habe ich die Kunden halt eben angerufen und gesagt, das gibt es, aber es ist zeitlich begrenzt und da ich wenig Zeit habe, können wir nur einen Online-Termin machen. Weil denk mal die Zeit zurück, Marco, 2014. Der Kunde hat ja mit mir 10 Minuten darüber diskutiert, warum das online ist und wie das geht und was er machen müsste und dass er ja keine Technik hätte. Und das war ja, das ist ja nicht wie heute. Das war ja nicht, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Da ich aber gesagt habe, entweder wir machen es digital oder kriegst du das Angebot nicht, ging's. Also mit Druck, ehrlicherweise. Das war mit viel Druck. Und als die Aktion zu Ende war, war für mich klar, alles andere macht keinen Sinn in Zukunft. Alles andere macht keinen Sinn.
Dann hast du auch schon 2015, also dann hast du angefangen, quasi primär digital zu beraten auch dann, wenn du sagst,
ja, oh, das macht keinen Sinn. Ja, das ist noch ganz wenig, Marco, ehrlich. Am Anfang war es eine Hürde, bis die Kunden sich haben überzeugt. Also außerhalb der Aktion habe ich das wiederkehrend gemacht. Dann hatten wir einen Online-Termin im Monat, dann war es irgendwann mal einer in der Woche, dann war es irgendwann mal später einer am Tag. Da war dann irgendwann der Umbruch, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mein Team mit auf die Reise nehmen, weil bis zu dem Zeitpunkt war nur ich derjenige, der Online-Beratung gemacht hat. Und dann kam ja der nächste Gegner. Also wenn der Kunde der Gegner ist, ist der Mitarbeiter der Endgegner.
Das wäre krass meine Frage gewesen, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, wie reagieren denn die, also ich, erfahrungsgemäß kenne ich das von Mitarbeitern so, die sich denken, lass den Scheiß machen, soll er tun, was er will. Hauptsache, lässt mich ruhig, kann meine Sachen so machen, wie ich es immer mache. Und jetzt kommt da so ein Dario, voll euphorisch, macht eine Online-Beratung und dann plötzlich sagt er, jetzt machst du das auch, Marco.
Ja, und da kommen dann die ersten Einwände, ich will nicht sagen sogar Vorwände. Dario, bei deinen Kunden geht das, bei unseren Kunden geht das. Ach ja, na klar, logisch. Ich habe ganz andere Kunden, diese Ausrede, die gibt es ja immer, egal bei was für ein Thema halt eben. Ne? Und dann habe ich es als Zwang installiert. Ich habe natürlich dann irgendwann mal auch bessere Tools gehabt, irgendwann ging das auch mit Kamera und so. Das heißt, da haben wir jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht und dann habe ich meine Mitarbeiter gezwungen, pro Woche 2 Online-Termine machen zu müssen.
Und? Wie war die Reaktion?
Naja, wie das immer ist. Wenn Menschen sich verändern müssen, ist ja immer ein Drama. So, also jetzt gehe ich nochmal einen Zeitsprung in die Zukunft. Heute muss ich mit meinen Mitarbeitern diskutieren, wenn mal wieder ein Außendiensttermin vereinbart wird. Also die sind verwirrt jetzt. Ne? Jetzt muss ich den ein bisschen in den Bobbes hauen, also überspitzt gesagt. Ne? Aber klar, es ist ja auch cool, Marco. Die Leute kommen in die Agentur, die haben ihr Online-Thema, wir beraten die Kunden viel online. Die sind natürlich auch bei uns in der Finanzkanzlei immer willkommen. Aber aus Effizienzgründen, also betriebswirtschaftlich als Unternehmer, diese Kaffeefahrten zum Kunden 20 Minuten hin oder 3, und das ist ja noch ein Privileg, weil wir ein sehr eng gebundenes Geschäftsgebiet haben, in 80% unserer Fälle. Ne? Aber trotzdem, nur mal 20 Minuten hin, 20 zurück, da sind schon mal 40 weg. Und da sage ich, warum? In den 40 Minuten können wir was anderes tun. Und wenn wir Eis essen gehen, ne, können wir ja auch andere Dinge erleben einfach. Und das konnten wir im Laufe der Zeit so umsetzen. Bis jetzt, wir tracken das natürlich auch alles. Am Anfang waren die Mitarbeiter, wie ich eben gesagt habe, nicht so begeistert. Dann habe ich Druck drauf gesetzt und heute hat sich's umgedreht. Ich muss eher wieder nach außen tragen, wenn es mal wieder notwendig ist.
Das sind nämlich zwei Fragen, die einfach genau anschließend sind. A, du hast gesagt, die Kunden sind auch willkommen bei euch in der Kanzlei. Wie viele Kunden kommen dann? Also wie ist denn die Verteilung zwischen Kunden besuchen, sage ich mal, bei euch im Büro versus Kunden Online-Beratung?
Ja. Also ich track das ja, also ganz genau, ich kann es dir genau in Zahlen sagen. Wir haben bei meinen Vertrieblern haben wir 60% digital, 23% in der Kanzlei und 17% im Außendienst.
Ah, und das wäre die zweite Frage. Warum hast du noch, du sagst, du musst Leute dazu nötigen oder dazu tragen, nach draußen zu gehen. Es sind aber doch schon noch dann also analoge, richtige Treffen auch für dich als extrem digitale Kanzlei relevant?
Ja. Ja, ja, weil es gibt zwei Dinge. Also wenn wir einen Premium-Service dem Kunden versprechen, eine Leistung zusagen, halten wir uns daran. Ein Leistungsversprechen in unserem Katalog ist auch, dass der Kunde, wenn er das wünscht, einen persönlichen Termin bekommt, wenn er bei uns Premium-Kunde ist. Wenn nicht, dann nicht. Das bedeutet auch, wenn der halt eben irgendwo sitzt und sagt, oh, Herr Palumbo, wäre es für Sie auch mal wieder okay, wenn Sie vorbeikommen, dann sage ich bei einem guten Kunden, Premium-Kunde wohlgemerkt, nicht nein. Abschließend gibt es auch die Kunden, die dann auch etwas älter sind. Das respektieren wir natürlich, ja, und fahren dann auch mal zum Kunden hin, weil der sagt, echt, ich krieg's hier nicht auf die Kette. Das ist aber ehrlich heute selten der Fall, weil der heute 80-Jährige, der macht mit seinen Enkelkindern auch WhatsApp-Calls, digital, Video, der schafft es. Der das nicht schafft, ist oft der Berater, der Vermittler. Deswegen machen die meisten noch analog, weil sie für den Kunden entscheiden. Und bieten ihn das gar nicht an. Und wir machen das schon ganz konkret. Das ist bei uns ein ganz klarer Prozess. Wir machen immer erstmal Terminoption online. Danach machen wir Terminoption Finanzkanzlei. Und erst zuletzt für die Premium-Kunden Termin bei ihnen vor Ort.
Was sind die Premium-Kunden, also wie klassifizierst du? Ist es die A, B, C? Und bei sind die A-Kunden, sind bei dir die Premium-Kunden? Ist das so? Muss ich das so verstehen? Oder
sagen? Die werden in Buchstaben klassifiziert. Es gibt quasi am Ende... Wird es aber, ist die Klassifizierung nicht abhängig von Summe oder Beitrag. Ich sag mal, Lieschen Müller, 87 Jahre alt, in einer 35 Quadratmeter Wohnung, die noch einen kleinen Chihuahua hat. Die braucht noch eine kleine Hausrat, eine kleine Haftpflicht, eine Tierhalterhaftpflicht, wenn wir es wollen, noch von mir aus das Sterbegeld und was weiß ich, egal. Also die braucht nicht mehr viele Dinge. Die kann bei mir auch Premium-Kunde werden. Die Bedingung, die ich stelle, ist, dass die drei Sachen, die sie braucht, mit mir gemacht werden.
Und wenn also Vollkunden quasi?
Nur Vollkunden, und es geht rein ums Vertrauen. Es geht nicht um den Ertrag in dem Moment konkret, weil ich ja weiß, dass in den meisten aller Fällen der Voll-Rundum-Kunde auch ertragreich ist. Das muss natürlich in Summe schon damit einhergehen, um ehrlich zu sein. Ne?
Ja, klar.
Aber ich werde mir nichts abbrechen, Marco, wenn ich der Lieschen Müller mit 87 trotzdem Premium-Service leiste. Weil die drei, ich meine, sie kann doch auch nichts dafür, dass sie nicht mehr braucht. Und das dann verdienen die bei mir Premium. Ich werde sie dafür nicht verurteilen, nur weil sie nicht mehr braucht.
Das stimmt. Plus, außerdem gibt es ja noch, hat ja auch Lieschen Müller wahrscheinlich Kinder vielleicht und auch Enkel. Und das wiederum spricht sich ja auch gut rum, ne?
Habe ich mal gehört so.
Weil das wäre jetzt meine Anschlussfrage noch. Wie gewinnst denn du heutzutage Kunden? Also wie ist denn deine Strategie?
Wir sind auf so vielen Hochzeiten unterwegs, teilweise fast zu viel, will ich fast sagen. Aufgrund dessen, weil ich natürlich auch langjährige auch Mitarbeiter habe, sehr gute Mitarbeiter in meinem Betrieb, aber auch in meinem Vertrieb, konnten wir gewisse Dinge natürlich auch entwickeln. Sodass auch Mitarbeiter eigene Zielgruppen für sich entdecken durften. Weil warum soll ich denen meine Zielgruppe überstülpen? Fairerweise im Innendienst, die müssen natürlich meine Sprache sprechen, ne? Weil die bereiten meine Dinge vor und nach auch. Aber meine Mitarbeiter im Vertrieb, die gestalten sich ihre eigene Zielgruppe. Es gibt quasi eine, ich will mal fast sagen, Kernzielgruppe, die für alle gilt, weil wir viel, wir machen viel in Workshop-Varianten, also dieses Modell 1 zu vielen Teilnehmern. Das heißt, wir bieten Workshops an zum Thema finanzielle Freiheit. Okay. Und damit erreichen wir Privatkunden, und zwar nicht nur Kunden, sondern natürlich auch junge, neue Teilnehmer. Das gilt quasi generell für alle, was so ein bisschen auch ein Grundgeräusch gibt, um neue Kunden zu gewinnen.
Und das sind Online-Workshops oder Offline-Workshops?
Das sind Stand jetzt noch alles in Präsenz.
Interessant. Das ist ja gut. Die kommen ja zu euch ins Büro, in eure Kanzlei?
Und nee, da ist dann quasi... Ja, die kommen bewusst nicht in die Kanzlei, sondern wir machen es immer in der externen Location und buchen uns da irgendwo ein und dann gibt es ein kleines Catering und dann reden wir 2,5 bis 3 Stunden über das Thema Geld. Allgemein über Geld. Wir reden nicht über Versicherungen konkret oder bieten dort jetzt irgendwie eine Berechnung für eine Berufsunfähigkeitsbildung an, sondern wir haben 4 Themenblöcke, über die wir informieren. Money Mindset, smarte Finanzstrukturen, wir reden über Kapitalanlagen in Immobilien und über das 1x1 der Börse. Aber halt so, dass man dann keinen überfahren hat an dem Abend, sondern in einem leichten Jargon. Und wenn dann die Leute sagen, ey Dario, das ist ja interessant, was du sagst, wie kann ich denn das für mich eigentlich umsetzen, dann folgt ein Termin halt eben.
Okay, und jetzt zwei Anschlussfragen genau daran. Das eine ist, du hast gesagt, es kommen Ältere und Jüngere. Wie ist denn das Verhältnis? Weil es zielt darauf hin ab, dass ich das Gefühl habe, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt von mir falsch ist, dass einfach jüngere Leute immer mehr Wissen haben wollen über Versicherungen und Finanzthemen. Ist das nur mein Gefühl oder sagst du auch bei deinen Workshops, kommen mehr Junge als Ältere?
Ich sag dir, Marco, das ist also die Jugend von heute ist einfach nur lost. Du und ich, wir sind der Algorithmus. Wir glauben das deswegen auch, weil du und ich, wir kriegen den gleichen Kram ja angezeigt auf den Socials. Wir sehen die Influencer, wir sehen die besten ETFs, wir sehen irgendwelchen All World, Vanguard, Full, was weiß ich, leck mich fett. Und weil wir das regelmäßig sehen von unterschiedlichen Leuten, glauben wir, dass das ja alle sehen. Wenn ich in meinen Workshops frage, wer von euch weiß, was ein ETF ist, melden sich allerhöchstens 20%. Dann stelle ich die Frage, was bedeutet ETF ausgesprochen, dann wird es stumm.
Aber ist das Interesse denn da von den Jungen oder sind die auch gar nicht doch in den Workshops?
Doch, die haben Interesse, aber sie sind total planlos. Also das schon, sonst wären sie ja nicht da. Aber sie sind völlig planlos. Also ich finde, das, guck mal, Informationen, egal welcher Natur, sind ja so kostenlos und einfach zugänglich wie noch nie zuvor. Einverstanden?
Ja, aber leider zu viel. Muss man auch fairerweise den Leuten sagen.
Genau, und deswegen, weil es zu viel ist, die Leute wollen das, aber ich sage immer auch in meinem Workshop, sage ich auch immer, Freunde, es gibt gewisse Dinge, die solltet ihr nicht googeln, 3 Stück oder ChatGPT. Gesundheitssituation, Rechtsfragen, Finanzangelegenheiten. Nicht tun, weil du bist immer tot, pleite oder im Knast. Immer.
Das ist gut, das stimmt.
Ja, weil du kriegst ja dann zu viele Antworten. Ne? Das ist so. Ja, die Menschen sind interessiert, da stimme ich dir zu, aber sie sind auch gleichzeitig so hilflos, wie ich glaube, noch keine Generation davor. Auch deswegen, das bestätige ich, weil sie zu viel davon bekommen.
Das ist ja gut. Das ist aber spannend. Aber zumindest finde ich mal gut, dass sie einfach offensichtlich Interesse haben und das auch wissen, weil das spricht, zählt ja quasi ein bisschen in diese allgemeine Finanzbildung ein. Wo er immer sagt, du musst irgendwie Finanzbildung reinbringen, weil das die Leute auch, die Nachfrage ist dann scheinbar auch da. Also es ist nicht nur irgendwas, was sich irgendwelche alten Leute aus der Versicherungsbranche oder Finanzbranche überlegt haben, sondern es ist Nachfrage da.
Ja, ist es.
Und du hast vorhin noch gesagt, das fand ich spannend, deine Mitarbeiter können sich alle selbst Zielgruppen suchen und die abarbeiten und die halt
sich dabei verewigen. Ich helfe denen dabei und das, also wir unterstützen natürlich jeden individuell dann. Aber das ist ja auch meine Aufgabe. Ne? Wir reden heute viel über Kunden, Kundenakquise, Zielgruppe. Jetzt bin ich ja aber nicht nur Versicherungsvertreter aus Leidenschaft, sondern ich bin Unternehmer, ich bin Personaler, ich bin Marketing-Experte, so diese ganzen Dinge ja in einer Funktion, wie du ja kennst. So, und ich muss mich natürlich, oder ich möchte mich nicht, ich muss mich natürlich auch sehr gerne um meine Mitarbeiter und um deren Bedürfnisse kümmern. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sehr gerne Sanitär-Klima-Betriebe bedient, weil er die gut findet, weil er deren Sprache spricht, weil er da sehr große Erfolge feiern kann und so weiter und so fort, dann ist es meine Aufgabe, mit ihm gemeinsam den Weg so aufzubauen, den Funnel so aufzubauen, könnte man jetzt sagen, aber nicht nur digital, sondern wir müssen dann auch alle Felder halt eben bedienen. Ne? Dann müssen wir gucken, wie erreichen wir die Menschen digital, erreichen wir die Menschen vielleicht über einen alten Weg, also analog, schicken wir irgendwie schöne Pakete vorab raus, etc. pp., um ein bisschen abzukürzen, um dann auch gemeinsam diese Konzeption abzubilden. Ne? Wie sieht genau das Konzept für diesen Sanitär-Klimabetrieb aus? Von der Analyse, Risikomanagement, Lösungskonzept, Vereinbarung, Betreuung. Also da gibt es bei uns ganz klar, der Vorgang ist immer gleich, ob Privat- oder Gewerbekunde, aber diese Steps, die laufen wir natürlich gemeinsam durch.
Ich wollte mich auch gerade fragen, wie finden die ihre Zielgruppen? Okay, also scheinbar nach denen, mit wem komme ich gut klar, das ist dann meine Zielgruppe oder sagt doch jemand, ich spiele Fußball?
Wir analysieren, genau, das ist dann zu wenig. Wir analysieren das, das sage ich meinen Leuten immer. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt um die Ecke kommt, Freunde, sage ich denn immer, und ihr eine Idee habt, wie wir 1000 Moped-Schilder im Jahr versenken können, bin ich für fast alles offen. So. Und so führt es dann auf, dass sie sich individuell mit dem Thema auch beschäftigen müssen und wir es dann halt dann aufbauen. Auch mit dem Ergebnis, ehrlich Marco, dass auch mal ein Mitarbeiter eine Zielgruppe hat, die eben nicht funktioniert hat. Das muss man halt eben bei all den Dingen, die wir angehen, auch ehrlicherweise hinnehmen. Manchmal funktionieren dann die Dinge doch nicht so, wie wir sie uns gedacht haben. Also wer glaubt, die Welt ist bei uns nur Gold und glänzt, das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir gehen viele, viele Wege und davon funktionieren echt einige gut, aber nur weil halt eben auch viele andere nicht gut funktioniert haben und die Learnings daraus gezogen wurden.
Ich frage immer meine Gäste immer, was war denn für dich so, Fail ist ein schlechtes Wort, Erkenntnis, wo du sagst, ich hab die Idee gehabt für mich und es hat nicht funktioniert, weil ich finde genau das nämlich sau wichtig, was du gerade sagst, dass man lernt, es geht nie alles glatt. Was war denn so eins für dich?
Ja, also manchmal hat man ja so eine Idee, man sagt, oh, das machen wir jetzt so. Also gibt ja so viele, ich könnte dich jetzt umhauen, ne? Wir haben ja aktuell wieder Fahrschulen, Neukundengewinnung über Fahrschulen.
Ja.
Also das habe ich schon das fünfte Mal angefangen, das Thema. Es funktioniert trotzdem nicht, so wie ich mir das vorstelle. Ne? Da bieten wir, machen ein cooles Konzept, Fahrschullehrer innovativ, junger Typ, ich bin, also ne, passt, das matcht. Wir machen für den diese Versicherungsschulung, was weiß ich, Lernfeld 7 von 12, keine Ahnung. Und dann sitzen dort die jungen Leute und die kriegst du nicht angezündet über diesen Tag, ne, obwohl die von uns irgendwie noch Leckerlis kriegen und Geschenke und was weiß ich so zum Beispiel. Und da sage ich auch, okay, da gehen diese Wege und die frustrieren mich nicht, sondern das sind eher wieder Learnings. Und dann überlegen wir das und das machen wir ein halbes Jahr und dann sage ich, entweder müssen wir es anders machen oder wir lassen es wieder. Aber das sind so ein Beispiel davon, Dinge, die wir angegangen sind, das wiederholte Mal sogar schon, die trotzdem nicht funktionieren.
Aber ich bin fast am Ende, ich muss aber fragen, hast du eigentlich, du bist, ja, 1000 sagst du hast was erzählt, du bist Personaler, Marketingmensch, Vertriebler, all das. Hast du einen Mentor gehabt? Also an wem hast du dich orientiert, dass du so bist, wie du bist?
Es gibt eine Person für ein spezielles Thema, aber es gibt nicht eine Person, die für mich so als Generalvorbild steht, um ehrlich zu sein. Das sind viele kleine Puzzlesteine, die dazu geführt haben, oder die dazu führen, sage ich jetzt mal. Ich hatte das Privileg, also um zwei Personen nochmal zu nennen, natürlich auch mein Vater, weil der war nie in seinem Leben krank, ohne Scheiß, Marco. Egal wie schlecht es dem ging, das ging, im selbstständigen Haushalt ging das nicht. Und immer, also meine Eltern generell, meine Mutter hat immer die Einstellung, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 10 andere. Allein und mein Vater, der immer wirklich jede extra Meile gegangen ist. Uns hat es nie von irgendwas gefehlt, es war schon immer irgendwie auch knapp, aber es war immer toll, alles gut und wo ich auch, der war immer da und hat immer Gas gegeben, weil er es ja auch wusste, weil wenn er auf dem Wochenmarkt fehlt, wer macht den Wochenmarktstand auf? Das ist nicht so wie bei mir, dass dann Mitarbeiter die Tür öffnen und schließen. Wenn der nicht da ist, geht das so. Ne? Also auch dieses Thema, du musst auch mal durchs Tal der Tränen gehen, auf gut Deutsch gesagt. Das war das eine, deswegen war ich auch nie krank. Also ich kenne das gar nicht, Krankmeldung, gelbe Zettel und den ganzen Kram. Jetzt als Selbstständiger ja sowieso schon mal nicht mehr. Und dann hatte ich das Privileg, in der Ausbildung unseren damaligen, ja, ich sag mal, Geldanlage-Lebensspezialisten, Norbert Scheel, ich möchte ihn sehr gerne namentlich nennen, der sich die Zeit genommen hat und der in mir auch was gesehen hat in jungen Jahren, wo keiner das gesehen hat. Der hat sich mit mir hingehockt in der Ausbildung als Externer, der war quasi der Lebensspezialist von der Zentrale und hat sich in der Agentur mit mir hinten in so einen Kapuff reingesetzt und hat mir erklärt, wie man quasi Renten- und Lebensversicherungen berät, verkauft. Und zwar eben nicht über das Produkt, sondern über den Mehrwert für den Kunden. Was ist der Vorteil für den Kunden? Über die Leistungen, Steuervorteile, Halbeinkünftegesetz und den ganzen Gedöns. Wir machen jetzt keinen Fachpodcast. Ne? Und da hatte ich dieses Privileg gehabt, die Dinge von Beginn an anders verstehen zu können, als wenn du random zu irgendeiner Gesellschaft gehst, die sagen, das ist Riester, das ist Schicht 2. Und deswegen musst du es verkaufen, weil es 3 Euro Förderung gibt oder so. Ne? Sondern einfach die Dinge von der anderen Seite zu sehen. Und unternehmerisch war ich immer einfach so dreist und bin als junger Mann immer zu meinen Agenturkollegen gefahren. Das waren ja keine Agenturkollegen, ich war ja Kundenberater. Und habe mich immer selbst auf einen Kaffee eingeladen. Immer. Und bin einfach reingegangen und habe gesagt, hallo Herr Hanke, hallo Herr Fleischer. Das waren damals bei uns die Top. Die Top-Top-Leute mit großen Agenturen damals schon. Und immer beim Kaffee trinken habe ich was mitgenommen. Immer. Bei jedem. Ich habe die ausgequetscht, aber immer halt im netten Gespräch, im Smalltalk halt eben. Und da habe ich von vielen, vielen Kollegen sehr viel mitgenommen im Laufe der Zeit. Aber nicht so direkt, sondern im Augenblick.
Okay, aber du hast dich vorab angemeldet, oder? Du hast gesagt, ich komme vorbei auf den Kaffee, lass mal reden. Oder bist du rein?
Nee. Ich habe einfach, keine Ahnung, Termin in Frankfurt, Agentur in Frankfurt, ich sage, ich fahre vorbei. Termin in, was weiß ich, Mainz, Agentur in Mainz, ich gehe vorbei.
Ah, okay,
ich bin einfach reingefahren dann. Und wenn die da waren, waren die da. Und wenn nicht, habe ich gesagt, richten Sie liebe Grüße aus, sagen Sie, dass ich da war, ich komme beim nächsten Mal wieder. Weil damals waren es ja auch noch, also da reden wir ja von der Zeit, diese Learnings, wirklich vor der digitalen Zeit, wo ich selbst 100% analog, jeden Tag 4, 5 Termine in Präsenz irgendwo und zwar immer beim Kunden. Das war auch nicht die Zeit damals, dass die Kunden zu uns in die Agentur gekommen sind. Da hatten wir null gehabt. Null Verkehr in der Agentur oder quasi null.
Und wie würdest du heute reagieren, wenn der Dario, der heutige, also der Next Dario kommt bei dir in die Agentur und sagt so, hey, ich hatte gerade hier einen Termin, ich will mit dir mal reden, einen Kaffee trinken.
Ich würd's lustig finden, wenn es kurz passieren würde. Und ich würd's wirklich positiv aufnehmen. Ich würde es positiv aufnehmen, weil es obliegt ja mir, was ich erzählen will und was ich nicht erzählen will. Und so obliegt auch der Inhalt des Gesprächs ist ja so eine, das entsteht ja. Also wenn der andere kommt und es sympathisch ist, dann bin ich ja auch bereit, vielleicht Informationen zu geben. Ne? Wenn es nicht so sympathisch ist, Marco, dann wird so ein Podcast vom Inhalt auch irgendwie eher schwach.
Das stimmt. Ja, aber nee, aber passiert denn sowas überhaupt? Dass du, also glaubst du, wir haben vorhin von der, du hast die neue Generation ist voll lost. Wie ist die neue Generation von Vermittlern? Haben die das Gleiche? Also haben die auch das Wissen, was du haben willst und sowas, so wie du warst, weil du hast ja, ne, also wie du reingekommen bist und sagst du, dass auch irgendwas anders?
Ja, also noch, ich bin noch so, ich war nicht so. Das endet nicht. Ich glaube, man darf. An der Stelle möchte ich gar nicht eine ganze Generation jetzt irgendwie...
Das finde ich schon mal gut.
Das. Ja, finde ich, das wäre auch unfair. Ne? Es gibt viele junge, auch gute, das sieht man ja auch in diesen jungen Makler Award zum Beispiel oder so. Ne? Da gibt es auch echt geile, wo ich auch manchmal sage, boah, geil, da ist jemand da, der bewegt was. Und dann gibt es natürlich aber leider auch viele oder einige, die machen den Job ja nur... damit sie irgendeinen Job haben. Aber das sind oft, glaube ich, auch entweder die Charaktere, die noch nicht das gefunden haben, wo sie aufgehen, also ihre Berufung gefunden haben, oder das sind einfach auch die Menschen, die bis zum 35. Lebensjahr schon 48 Arbeitsstellen im Lebenslauf haben. Halt eben. Den kann man irgendwie schwer helfen. Ne? Und ich glaube, dass die Menschen, wobei das schon immer so war, glaube ich, ne, dass es die Menschen, die wirklich für unser Thema brennen, für Versicherungen, für Geld, für Anlage, für Vermögenswerte und vor allem das Bedürfnis des Kunden in den Vordergrund zu stellen, dass das nicht viele haben und deswegen auch viele nicht die Extrameile gehen. Dann bleibt es halt eben irgendwie immer so ein Standardjob. Die machen es halt eben, damit sie irgendwie sich Toast und Wasser leisten können. Ne? Aber nicht, weil sie sagen, boah, ist geil. Und eine Geschichte an der Stelle abschließend. Ich war heute beim Friseur. Man würde es kaum glauben, ne? Aber ich war so. Und dann hat die nette Dame mir den Kopf noch einmassiert mit irgendeinem Öl oder so, was weiß ich. Und ich habe die Augen zu und danach sagt die, an was hast du gedacht? Wo warst du gerade? Ich mache die Augen auf und sage, ich war auf der Arbeit. Dann hat die gesagt, wo warst du? War das so schlecht mit der Massage? Sag ich, nein, es war herausragend. Du hast mich komplett runtergeholt. Ich habe meinen Kopf, ich hatte schon meine Prozesse. Was muss ich noch erledigen bis Ende der Woche? Und er sagt, geht's, bist du krank? Bist du irgendwie, ne? Die konnte es nicht aufnehmen. Da sage ich, ey, wie geil, was Besseres kann doch nicht passieren, dass ich in so einer Massagefunktion an meine Arbeit denke. Das ist ja positiv. Also, besser kann's nicht gehen, irgendwie. Also, mein persönliches Empfinden, jetzt könnte man sagen, Dario, du hast nicht alle Latten im Zaun, nehme ich auch an, aber das ist nach dem es ist
nackte Wahrheit. Kann ich verstehen, kann viele, also, ich könnte ich wahrscheinlich genauso wie du, also ich würde auch, weil ich dir auch vorhin im Vorgespräch hatte, ich habe nur auch, also wir haben halt auch jetzt das Privileg, Sachen zu machen, die uns gefallen. Also das ist halt einfach, dann ist es keine schlimme Arbeit, sondern einfach, es ist ein netter Broterwerb.
Ja, auch das ist dasselbe wie Verkaufen. Die Identifizierung mit dem Wort Arbeit ist bei uns in Deutschland auch negativ oder vielleicht auch der Welt auch. Ja. Aber, also, ganz ehrlich, ich liebe meine Familie, ich habe Frau, ich habe 2 Kinder, das ist alles toll. Ich bin sehr gerne zu Hause, wir fahren sehr gerne in Urlaub. Ne? Es ist für mich kein Fluchtort, die Arbeit, aber die Arbeit ist auch echt nicht, ist für mich kein Notzustand, überhaupt nicht, gar nicht.
Kann ich voll unterschreiben, ich auch. Also ich fände es auch langweilig, nicht zu arbeiten. Ich verstehe auch Leute nicht, die auf Rente freuen, weil ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Und da wird mir erzählt, ich könnte machen, was ich will. Sag ich, das kann ich aber jetzt. Also, das ist halt so. Muss ich nicht 70 sein, ne? Das kann ich jetzt schon tun.
Ja, wenn du Food machst, da kommen wir wieder auf den Punkt. Idealerweise machst du in diesen 100 Jahren, die du auf dem Planeten bist, irgendwie das Geilste draus.
Exakt. Sehr schön. Fast schon geschlossen. Wir sind auch fast schon am Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Die ganzen drei Fragen. Und die erste Frage ist immer, was war denn für dich der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast und immer noch wertschätzt, der dir immer noch was bringt?
Erkenne die Probleme deines Gegenübers und löse sie. Also erkenne die Probleme wirklich. Gehe ich jetzt hin und verkaufe einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich es wieder verkaufen muss? Oder löse ich oder erkenne ich ein Problem, einen Bedarf, was er vielleicht selber noch gar nicht kennt und kann es lösen? Oder erkenne es auch, ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber erkenne das Problem deines Gegenübers und löse es. Wenn jetzt an Muttertag Väter und Kinder an den Blumenstand meines Papas kommen, wo ich auch heute noch sehr gerne helfe, ehrlicherweise, mega geil. Glaubst du wirklich, dass jetzt die Männer da hinkommen oder auch die Töchter, weil sie Blumen toll finden? Ja, eigentlich müssen wir nur ein Problem lösen, und zwar ist es das Präsent von der Mama. Dem sind die Blumen so bums egal. Und wir lösen das an dem Tag. Wir lösen diese Probleme für diese Kunden. Also mein Papa. Und genau dasselbe machen wir halt auch bei uns in der Finanzdienstleistung.
Sehr, das ist eine schöne Metapher, die muss ich mal merken. Sehr gut. Und was hättest du gern schon am Anfang deiner Karriere gewusst, was du selbst dir hart erarbeiten musstest?
Boah, echte Prozesse. Das musste ich mir hart erarbeiten. Das wurde mir nie beigebracht, weil nur so kannst du Dinge kontrollen und skalieren.
Das machst du viel, das hast du im Gespräch mehr, weil du tust echt alles tracken und alles...
Ja, ich bin kein Controlletti, Marco, das nicht, aber ich, also auch hier wieder, wenn ein Mensch mit seinem Geld besser werden will, muss er ja wissen, wo er steht. Wo geht seine Ausgaben hin, wo sind seine Einnahmen, und das muss er ja erstmal ermitteln. Und dann können wir sagen, ey, du bist zu oft in der Shisha-Bar, deswegen hast du auch nie Kohle, oder du verdienst zu wenig Geld, oder keine Ahnung. Aber diesen Status quo, den muss ich ja haben, um dann darauf aufbauen, besser zu werden. Und schlussendlich ist es ja im Betrieb genauso. Und das muss ich halt eben wiederkehrend machen. Ich muss immer wieder sehen, stimmen unsere Features, haben wir Zahlen, Daten, Fakten, läuft das alles, wie ich es vorstelle, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut. Und das mache ich schon, ohne aber immer direkt eingreifen zu müssen, sondern ich beobachte Dinge und dann müssen wir halt auch gucken, dass wir schon auch Sachen verändern. Aber ich habe da schon eine lange Schleife. Ne? Aber ja, und das geht dann halt nur, weil wie kann ich jetzt jemandem sagen, du machst das falsch, wenn ich ihm nie gesagt habe, wie es eigentlich richtig geht?
Ja, das stimmt. Und du hast recht, man muss einfach, also nur was man messen kann, kann man auch verändern. Also messen hast du es ja nicht. Musstest ja Dings da, aber das ist nicht von mir, das ist von Peter Drucker, hat das mal gesagt. Das ist ein sehr guter Management, aber das ist einfach ein guter Satz. Wo du gerade noch sagst, Finanzplan und so weiter, habe ich noch gerade gedacht, das wollte ich eigentlich am Anfang fragen mit deinem Kindheit und dann habe ich aber irgendwie vergessen. Was hast denn du eigentlich, du hast gemeint, du hast als 10-Jähriger schon ein gewisses Finanzen verfügt und die hast du an der Bank zur Bank gebracht. Hast du die angelegt in irgendwas oder was war es? War es ein typisches Sparbuch oder was hat der 10-Jährige Dario da gemacht?
Also es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist ja, warum habe ich das oder warum habe ich die Dinge gemacht und was habe ich dann konkret gemacht? Das eine war, und das ist auch kein Spaß. Wie gesagt, es hat uns im Elternhaus echt nie an irgendwas gefehlt. Aber wir sind in jungen Jahren bin ich mit viel Bargeld konfrontiert worden, weil Wochenmarkt ist Bargeld. Und mein Papa hat da auch kein Problem mit gehabt. Der hat uns da mit auf die Reise genommen. Wir haben am Ende der Woche die Kasse gemeinsam gemacht. Ne? Das hat er dann zur Bank gebracht. Dann haben wir hier mit dem Stift schön alles aufgerechnet. Und irgendwie, obwohl so viel Bargeld unterwegs war, weil es war ja auch nur Umsatz, ehrlicherweise, war es oft so, dass der Monat noch Tage hatte, obwohl kein Geld mehr da war. Und da war, ich wollte das immer verstehen, sag ich, Vater, das kann doch nicht sein. Wir haben am Wochenende x 1000 Euro. Und dann sagt er, ja, das Finanzamt, das böse Klassiker. Ne, so. Und die Krankenkasse, alles Sachen, die auf einmal da sind. Und ja, der Lieferant wollte auch Geld haben. Ja, aber dafür hast du doch Ware bekommen. Also so Dinge, wo ich auch sage, oh, hab mich in Jungen, also ich habe das nicht verstehen können, wie es überhaupt so weit gekommen ist eigentlich. Ne? Und jetzt hat er aber auch nie über seine Verhältnisse gelebt, also gar nicht, auch heute nicht, ganz im Gegenteil, der ist total einfach gestrickt, aber irgendwie falsche Entscheidungen auch getroffen und für mich war klar, das passiert mir nicht. Und dann hatte ich das Privileg, dass mein älterer Bruder seinerzeit eine Ausbildung begonnen hat. Und unser damaliger Versicherungsvertreter, immer der gleiche Saverio, von dem wir eingangs das Gespräch hatten, mit ihm eine damalige kapitalbildende Lebensversicherung vereinbart hat. Und ich saß an diesem Gespräch dabei, weil es mich ja interessiert hat als junger Mann. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden. Für mich war aber klar, der muss irgendwie noch schnell so eine Dings machen, bevor auch Steuern und so verloren gehen. Also das Thema Steuerfreiheit bei der Kapitallebensversicherung. Dann habe ich gesagt, das mach ich auch. Und hat mein Vater mich angerufen, du hast gar kein Konto. Da sage ich, überhaupt kein Thema, wir öffnen ein Konto und ich bringe das Geld auf die Bank. Und dann bin ich seinerzeit mit meinem hart verdienten Geld auf dem Wochenmarkt auf die Bank gelaufen, habe es eingezahlt, damit die Lebensversicherung abbuchen konnte.
Wie alt warst du, als du deine Lebensversicherung abgeschlossen hast?
14.
Auch schön. Bin mir nicht so sicher, ob so viele 14-Jährige von sich aus entscheiden, ne? Ich habe jetzt hier Geld, lass mal eine Lebensversicherung machen.
Ja, also ich hatte ja mit der Branche seinerzeit noch nichts zu tun und ich war ja weit davon weg zu wissen, dass ich ja selbst in die Branche reingehe. Aber es war für mich selbsterklärend. Das ist eine Chance, die irgendwann weg sein wird, was ja jetzt auch rückblickend dann so war. Und ich muss das machen. Und damit einhergehend ein Konto eröffnet, schönes Sparbuch noch eröffnet. Das war ja dann nicht nur die Lebensversicherung, sondern ich habe auch das Sparbuch genutzt, um Vermögen aufzubauen. Damals gab es ja noch 3 Euro Zinsen oder sowas, weiß ich halt eben. Ne? Und da wurde mir schon ins Buchlein gestempelt, halt eben Geschichten, die das Leben schreiben, wie ich so schön sage. Und das war für mich klar, dass das so sein muss. Das heißt, dadurch, dass wir viel gearbeitet haben bei meinem Papa, vor der Schule waren wir auf dem Wochenmarkt, nach der Schule waren wir auf dem Wochenmarkt, insbesondere auch mein älterer Bruder und ich, haben wir uns natürlich als junge Menschen auch schon Sachen leisten können. Also nicht in Saus und Braus gelebt, das ist nett, aber wir konnten uns dann schon auch aus eigener Kraft, nicht weil wir den Papa gefragt haben, ob es mal 100 Mark oder 100 Euro gibt, sondern weil wir es selbst verdient haben und es weggelegt haben. Dann sind wir damit einkaufen gegangen, shoppen, was weiß ich. Die Dinge, die man sich eigentlich als junger Mann aus eigener Entscheidung nicht leisten kann, das konnten wir schon sehr früh.
Also, du hast gerade noch einen guten Überblick zum Überblick. Eine gute Brücke geschlagen zur letzten Frage. Du hast mich gerade vom Sparbuch gesprochen und gesagt, die Dinge, die das Leben schreibt. Und meine letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen? Abgesehen vom Sparbuch. Wobei, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr empfehlen heute.
Nein, wäre schon ein bisschen nostalgisch auch da an der Stelle, kann man sagen. Gell? Also, es gibt so viele Bücher, die ich empfehlen würde, aber ich würde auf jeden Fall, um vielleicht nicht nur Kollegen aus der Assekuranz anzusprechen, einen Hund namens Money nehmen. Von Bodo Schäfer. Das ist eine Geschichte, die kann man auch Kindern vorlesen, quasi, wo ganz einfach erklärt wird, wie Geld funktioniert. Finde ich herausragend, das Buch. Dann würde ich, was ich selbst sehr gemocht habe, von Robert Kosiaki.
Ja, ich weiß, wie du meinst, glaube ich.
Und da gibt es 2 Stück, die ich von ihm gelesen habe. Der hat noch mehr gemacht. Aber Rich Dad, Poor Dad, das finde ich ziemlich geil, weil es auch kein, es ist am Ende schon eine Art Fachbuch, aber es ist eher seine Lebensgeschichte, die ich sehr interessant finde. Mit dem Cashflow-Quadranten, das war das Folgebuch davon. Das finde ich ziemlich cool, der klar sagt, dass eigengenutzte Immobilie kein Vermögensaufbau ist. Finde ich geil. Und die 10-Mal-Regel, die finde ich sehr interessant.
Die 10-mal, das wurde auch schon. Also die 10-mal. 10-mal-Regel wurde auch, glaube ich, schon. Worum geht es da weiter? Die anderen beiden wurden schon empfohlen. Die 10-mal-Regel weiß ich gerade nicht. Worum geht es da?
Die 10-mal-Regel, da geht es quasi kurz ab, die Dinge immer dann, wenn man sie angeht, alles außen vor zu lassen, mit der 10-fachen Energie anzugehen. Ein Garant dafür, dass es einfach nur geil werden kann. Es muss geil werden.
Ja. Bei jemandem, der nur ein Gas hat, das ist verständlich, das passt natürlich, ne? Perfekt. Ja, sehr schön. Dario, es war mir ein Fest, hat mir echt Spaß gemacht. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, danke. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch einen halben Spaß gemacht. War mir eine Ehre, eine Freude, dass ich, wie du sagst, zu den in deiner Sprache Besten mitgehören darf und deswegen hier mit dem Podcast teilnehmen durfte.
Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch auch einen halben Spaß gemacht und Sie haben auch das ein oder andere mitgenommen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Dario Palumbo von der SV Sparkassenversicherung aus Neu-Isenburg. Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Presse-, Medien- und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen sie bestenfalls einen Teil ihrer Zielgruppe, mit Ass im Ärmel Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiedersehen. Deutschland.